Potatoes.
So, und da sind sie wieder, die Five Guys in Originalbesetzung. Die Band ist wieder zusammen. Hallo Jungs.
Iha.
Ja, hallo.
Servus.
Oh yeah.
Ach, seht ihr alle gut aus. Ich hab euch so vermisst.
Dito, es ist schön, wieder zusammen zu sein.
Ihr habt die ganzen Schmacht-WhatsApp von der Kälte nicht gekriegt.
Oh. Ja, wir sehen uns ja morgen live, Carsten.
Was?
Ja, der Koffer ist gepackt.
Fuck.
Ich bin total neidisch. Kann mich einer abholen?
Wo willst du denn hin?
Ja, ich würde da auch gerne mit sein. Ich weiß, bist du nicht in Krefeld? Ja. War das nicht sowas? Ja, siehst du, guck mal. Ich habe mir das gemerkt. Ich höre dir manchmal zu.
Dann ruf doch ein Taxi.
Ja, du, das ist ehrlich gesagt von den Kosten her, nee.
Ja, ist gerade doof.
Dann denke ich an euch, das ist dann auch okay.
Brauchst du ja so eine Blitzambulanz, wie das aussieht, Olli? Bist du im Krankenhaus oder was?
Nee, ich bin zu Hause, aber ich kann mit dem Ding leider nicht Auto fahren. Der ist auf 90 Grad eingestellt, am Freitag frisch operiert worden. Bizepssehne, Refixation und
da bin ich jetzt... Robocop-Arm.
Ja. Genau, ja, sieht auch mega aus. Also auf beiden Seiten wäre das bestimmt mega cool, aber... Du bist halt eingeschränkt, das ist doof.
So Jungs, wir müssen mal ganz kurz den Turbo-Modus einschalten, weil der Harold hat es nur unter Umständen hierher geschafft. Dürfen wir erwähnen, wo du bist? Oder kriegst du einen Ärger?
Ja, also, nee.
Harold, du bist gerade auf Arbeit, hast gerade eine Pause, halbe Stunde, und hast gesagt, die halbe Stunde willst du nutzen, um mit uns mitzuschnacken.
Geil, die erste Turbo-Folge.
Ehrenmann, genau. So, und wir hatten jetzt ja das große Ereignis German Bowl. Oh. Und da ist ja einiges schief gegangen. Ja. Hat sich auch nicht allzu große Beliebtheit erfreut. Unser Zuhörer, der Patrick von Filius Media, der hat uns Sprachnachrichten geschickt, beziehungsweise eine ellenlange, und ich habe sie ausklambüsert. Fangen wir mit der ersten Sprachnachricht an, mit einer These, und hören wir mal rein. Einen Moment, ich muss das hier nochmal... Ach, technische Schwierigkeiten hier.
Ach, ja, der muss ein super Achtband, ey.
Moin, liebe Coach Potatoes. Ich bin Patrick, 31 Jahre alt und habe Anfang diesen Jahres Filius Media gegründet. Ich habe auf meinem Instagram-Kanal eine Umfrage gestartet und habe eindeutige Ergebnisse bekommen. 75% meiner Follower, wohlgemerkt sind das alles Football-Fans und Spieler aus dem Norden Deutschlands, die haben sich überhaupt nicht für den German Bowl interessiert und haben gar kein Interesse gehabt, den überhaupt zu schauen, was ich selbst schon mal sehr verwunderlich finde. 85% von denen, die den German Bowl geschaut haben, sind mit dem Stream und der Übertragung überhaupt nicht zufrieden gewesen.
Ja, Jungs, wie seht ihr das? Habt ihr von dem German Bowl Notiz genommen oder hat euch das überhaupt interessiert?
Ach ja,
Markus, weißt du in der Schweiz.
Sorry, genau. Olli. Nee, gerne.
Ja, Schweiz respektive zu dem Zeitpunkt Italien. Ich wusste, dass der German Bowl stattfand, sogar die Uhrzeit. Und habe dann am nächsten Tag geguckt, wie es ausgegangen ist.
Ah. Retrospektiv, ja. Schnellfassung.
Ich bin nur ehrlich.
Du hast die Halbzeitshow verpasst, Mensch.
Ja, ich hab nachher einen wunderbaren Screenshot von der Halbzeitshow gesehen und habe mich dann wirklich geärgert, dass ich mir das nicht angetan habe.
Dazu kommen wir gleich.
Also ich kann definitiv aus eigener Erfahrung nichts zu der Übertragung sagen, habe allerdings aber auch nichts, gar nichts Positives gehört, gelesen, gesehen. Von daher ist das ziemlich eindeutig, was meine Sichtweise angeht. Übertragung an sich war wohl eher suboptimal.
Jetzt war da.
Komm mal fest. Olli, hast du was mitbekommen?
Also ja, ich muss gestehen, ich wollte ihn auch gucken und hatte mir sogar gedacht, im Rahmen meiner, sag ich mal, Liegetechnik im Moment im Krankenhaus, komm, machst den Stream an, guckst du schön German Bowl. Und dann, dann war es irgendwie nicht so. Dann habe ich gedacht, komm, jetzt, dann habe ich den Stream einmal versucht anzumachen. Das hat dann, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer nicht geklappt. Und ich habe hinterher nur drüber gelesen. Das Erste, was ich gesehen habe, unter 10.000 Zuschauern, habe ich gedacht, scheiße, das deutsche Endspiel, da hatten wir schon mal mehr. Ergebnis persönlich, Glückwunsch an die Schwäbische Hall Unicorns. Finde ich großartig, was die da die Jahre über aufziehen. Absolut verdientes Programm. Großartiges Programm, aber auch Potsdam dieses Jahr. Endlich mal auch ein anderes Team wieder im Finale. Klasse. Aber so, ich muss ehrlich sagen, die Reaktionen haben mich erschreckt. Also eben die Kritik am Stream an sich, an der Qualität. Und ich habe jetzt ein Bild, was ich nicht aus dem Kopf kriege. Und zwar habe ich eben gerade nochmal Facebook so ein bisschen geguckt. Und dann habe ich gesehen, German Football Network.
Network, ja.
Ja, ein Interview. Ich finde, das ist ja alles super, ne? Ich weiß nicht, findet das auch alles nur per Ton statt oder ist das auch in Bild? Also, weil die schicken ja Videos rum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen ist das Auge ja mit. Und wenn da ein Interviewer steht, hat eine Mütze auf, einen schwarzen Hoodie an und eine Hand in der Tasche und interviewt dann einen Gast, dann ist das so ein bisschen wie, als wenn, was weiß ich, der Kellner in der Sturmhaube kommt und die Hände in den Taschen den Wagen vor sich hinkickt mit der Hüfte. Also so ganz komisch. Ich finde, das hat einfach einen schlechten Beigeschmack. Ich hab nichts Gutes gehört, außer dass Schwäbisch Hall gut gespielt hat.
Harold, wie hast du was wahrgenommen überhaupt oder wenn wie?
Also ich gebe zu, ich habe ihn auch nicht geguckt. Ich habe auch, ich glaube, ich erhöhe sogar um 2 Tage später, wie ich mir das Ergebnis angeguckt habe, weil es hat mich einfach wirklich nicht abgeholt. Gut, ich war gerade mitten in der Vorbereitung für die NFL. Ich war am Sonntag dann wieder unten in The Zone, in The Zone in München und habe da The Zone kommentiert. Aber ich habe halt gehört, dass von den Kommentatoren, die das normalerweise machen, also der Andreas Renner, der berühmter, also in der Community berühmter Kommentator ist, macht das ja häufig mit Jo Ulrich zusammen. Ob Ulrich das gemacht hat, weiß ich nicht. Ich weiß, dass die zu dem Zeitpunkt mit dem London-Spiel beschäftigt waren, Renner auf jeden Fall, dass er das nicht gemacht hat. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, Tino von Eckert hat es kommentiert, lehne ich mich aber aus dem Fenster jetzt, weil ich es nicht weiß. Ich selber habe aber mit dieser Streaming-Plattform, dazu kann ich was sagen, im Laufe des Jahres schon häufiger Probleme gehabt, weil es halt einfach wirklich eine total bescheuerte Plattform ist. Sie stürzt ständig ab. Jedes Mal, wenn sie abstürzt, musst du dir 3 Clips anhören. Egal, ob du willst oder nicht. Es gibt keine Möglichkeit, da zu skippen. Und ich glaube, wenn man ein attraktives Produkt machen möchte oder zumindest äußerlich den Anschein erwecken möchte, dass es einem als Verbandsvorsitzenden nicht nur darum geht, sich die eigenen Taschen voll zu machen, was ich jetzt sagen kann, weil diese Person mich aus der Freundschaftsliste geschmissen hat bei Facebook. Also wusste zumindest mal kurz, wer ich bin, das ist mir schon eine Ehre. Aber ja, wenn es darum geht, ein einigermaßen attraktives Produkt zu machen, dann sollte man eben auch eine Streaming-Plattform haben, bei der man ganz gut so eine gewisse Zuschauerfreude haben kann. Das ist aber da, finde ich, überhaupt nicht der Fall. Und dafür muss ich das Spiel auch nicht wissen, auch nicht gucken, um zu wissen, dass es wahrscheinlich genauso scheiße war wie bei den GFL-Übertragungen.
Oh. Da würde ich gerne gleich mal einhaken, nämlich zum Thema Kommentatoren, würde ich gleich mal die nächsten Einspieler reinhauen.
Die beiden Kommentatoren, die den German Bowl begleitet haben, haben mir tatsächlich sehr gut gefallen. Sie sind sympathisch gewesen und hatten footballtechnisch auch einiges auf dem Kasten. Also da möchte ich gerne positive Props aussprechen an die beiden, die das per Sprache begleitet haben.
Carsten, sehen wir ein bisschen anders, oder?
Es ist undankbar, ne? Ich sag mal so, ich habe mit manchen Dialekten so meine kleinen Probleme, ne? Also, ich war
so oberflächlich, hatte ich dich gar nicht in Erinnerung.
Ja, es gibt halt so manche Dialekte, da kriege ich jetzt Nackenkrausen hoch, ne? Also fachlich waren die da, ist alles okay, ne? Den Stream an sich zu finden, ne, okay, Kälte fand's noch schlimmer als ich, ne? Aber den Stream an sich zu finden, fand ich ja schon mal geil. Ich sitze dann vor meinem Fernseher und denke mir so, jetzt kriegst du mal German Bowl, ne? So, dann hat der immer Carsten ein Problem mit Dialekten, wa? So, so, und dann denkt er sich, Sport 1, ne? Zack, 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 Sport 1. Nee, da läuft's nicht. Sport 1 Plus, ne? Dann gehst du hin zu Sport 1 Plus. Vodafone sagt mir, hast du nicht abonniert? Ich so, was habe ich nicht? Leck mich doch am Arsch, ne? Dann suchst du erstmal den Link zu diesem verdammten scheiß Kack-Arsch-Stream. So, jetzt hab ich wieder mein Zote rausgehauen, ne? Mein Mantra. Kack-Arsch, ne? So. Und dann kann ich das endlich dann mal aufmachen, ne? Und dann sitze ich da 2022 und streame von meinem Handy auf meinen Fernseher. Also, okay, 2009 hätte es nicht funktioniert mit dem Handy, ne? Aber was ist denn das für eine Scheiße, ehrlich gesagt, ne? Und die Mühe, die ich mir machen musste, um das Beste, also zumindest vor ein paar Jahren noch, das beste deutsche Spiel zu sehen, was es zu sehen gibt im Herrenbereich, ja? Also die Creme de la Creme, ja? Also ich hatte Kette, glaube ich, auch nebenbei geschrieben, ich fühle mich irgendwie so um 10, 15 Jahre Zeit zurückversetzt irgendwie, so die Art und Weise, wie ich denn zum German Bowl im Fernsehen komme. Ja, und dann siehst du denn etwas optisch aufbereitet, wo du denkst, Das ist Zurück in die Zukunft. Sorry, jetzt gleich kommt
dazu
Max Reimel gegenüberflogen.
Bleibt mal noch kurz bei den Kommentatoren zur Grafik.
Ja, also die Kommentatoren, die haben ihren Job gemacht, die haben kommentiert. Ja, wenn ich jetzt total fies wäre, ich habe auch die Befürchtung, es gab keine anderen.
Aber wer war es denn jetzt? Also
das waren, glaube ich, zwei Jungs, die selber aus Schwäbisch Hall kommen. Also
oder bei Dialekt.
Wir hatten halt das, genau, wir hatten das Gefühl, andere Kommentatoren wollten nicht oder wurden auch nicht gefragt. Und der Junge von beiden hat halt auch so einen richtig fiesen Akzent gehabt. Immer wenn er ein Wort mit EN am Ende des Satzes hatte, dann hat er dieses EN dann verdreht und dann so habne oder blockne. Und da sitzt du da und hörst dir das ganze Spiel an und bist kurz vorm Ausflippen, weil das einfach kein vernünftiges Deutsch ist.
Mich triggert es, weil ich bei der Bundeswehr Ausbilder hatte, die aus dieser Gegend kamen. Okay, genau, das ist eine persönliche posttraumatische Belastungsstörung, okay? Ich hatte mein Flashback gehabt auf der Couch. Ja,
aber man hat den beiden Jungs dann auch noch vorgeworfen, dass sie so ein bisschen natürlich Schwäbisch Hall eingefärbt dann kommentiert haben, weil sie eben halt aus Schwäbisch Hall kommen.
Aber wenigstens waren da zwei da. Ich hatte schon Befürchtung gehabt, es ist gar keiner mehr da.
Das, ja, das stimmt. Aber es gab halt kaum Statistiken. Wahrscheinlich, es wurden ihnen wahrscheinlich auch keine geliefert. Also, was sollen sie da jetzt machen? Aber so teilweise, ja, waren auch fachlich nicht ganz on point. Also, wenn sie dann halt zum Beispiel so eine Situation dann haben, wo Schwäbisch Hall kurz vor Ende des Spiels einfach nochmal ein Delay auf Game in Kauf nimmt, um einfach weiter die Uhr runterlaufen zu lassen und dann davon reden, dass es dumm war, dann denke ich mir, ey, ihr habt das Spiel nicht verstanden oder was.
Ja, gut, das ist wahrscheinlich auch daran, kann
passieren, aber.
Und so Feinheiten, ne?
Ja, also ich behaupte jetzt mal, das Timing vom German Bowl war jetzt vielleicht auch nicht so super geil. So vom Wochenende her, ne?
Bayern, Dortmund.
Der Termin wurde ja verschoben, ne? Und das wussten ja viele gar nicht.
Ich wusste ja auch nicht, wo übertragen wird. So viel dazu.
Also oder ich muss übertragen. Ich habe tatsächlich Bayern Dortmund geguckt. Boah, also. Aber die Übertragung war gut.
Findest du das denn, wenn ein Kommentator anfängt dann mit Habne und Blockne und wie?
No.
Was macht das mit deinem Berufsethos?
Also ich selber bin ja Hesse und ich muss mich ab und zu auch zurückhalten, bestimmte Sachen nicht hessisch zu sagen. Ich mache es manchmal sehr gerne, dass ich da ab und zu mal was einstreue, weil du kannst natürlich, wenn du es punktuiert einsetzt, kannst du damit so was ganz nett einfärben.
Spielchenmache.
Ja, zum Beispiel.
Ein bisschen von Luna.
Und das benutze ich dann auch ganz gerne gezielt. Ich persönlich finde es eigentlich nett. Ich mag Dialekte. Ich weiß aber auch, dass ich da mit meiner Meinung eigentlich relativ alleine bin. Von daher, ich finde, man sollte sich bemühen, Hochdeutsch zu sprechen. Aber wenn man eine gewisse lokale Färbung hat, dann ist es nicht schlimm. Es geht ja letztendlich darum, was du erzählst. Und dass du halt auch eine angenehme Stimme hast, der man gerne zuhört. Da ist dann auch der Dialekt nicht so wichtig. Ich zum Beispiel höre auch sehr gerne Österreichisch, wenn Österreicher was erzählen. Aber im Gespräch mit Österreichern finde ich es wiederum nicht angenehm. Aber wenn ein Österreicher mir irgendwas vermittelt, das zum Beispiel finde ich sehr gut. Also die haben generell, zumindest die Wiener, eine Sprachmelodie, der man sehr leicht folgt. Auch ja, wenn man das
kannst du sagen, ne?
Tja, Carsten, da müssen wir, glaube ich, beide ein bisschen toleranter werden.
Ja. Also ich hätte es cool gefunden, wenn ein Dialektsprecher aus Schwäbisch Hall da gewesen wäre. Und der andere aus Potsdam. Das wäre wahrscheinlich sehr lustig gewesen. Also hätte es zumindest den Entertainment-Faktor ein kleines bisschen erhöht.
Ja, zumal der Typ aus Schwäbisch Hall wahrscheinlich der Vermieter von dem aus Potsdam ist.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, hast du schon wieder Kehrwochen nicht gemacht?
Leck mich am Arsch mit deinen scheiß Kehrwochen! Okay, kommen wir mal zum Punkt Grafik. Auch dazu spiele ich wieder was ein.
Die genutzten Grafiken, Bauchbinden, alles, was so eingeblendet wurde in dem Bild selber, sind meiner Meinung nach einfach irgendwie veraltet und sehen einfach auch altbacken aus. Die Animationen, die dann in dieser Grafik noch integriert werden, sind teilweise mit 5 Bildern pro Sekunde ins Bild geflogen und das hat der Qualität nicht gerade ein Gutes getan. Die eingeblendete Flag, also dieses kleine gelbe Kästchen, was immer eingeblendet wird, wenn eine Flagge auf dem Feld liegt, war nicht mal richtig auf dem Scoreboard zentriert. Das hat gerade gleich meinen inneren Monk alarmiert und das hat mich jedes Mal richtig gestört, muss ich dazu sagen, wenn die Flagge auf dem Feld lag. Mag jetzt kleinlich klingen, aber ich finde gerade, wenn es um so ein wichtiges Spiel geht, sollte das schon alles hauptsächlich irgendwie auch richtig aussehen.
Ja, also ne, Grafiken aus den 90er Jahren, eine Bildauflösung, die aussah wie eine VHS-Kassette.
Also ich muss sagen, das mit den Grafikeinblendungen, ich glaube, das war das German-Bowl-Logo, das Erima-Logo. Also ich hatte das Gefühl gehabt, dass wir das jetzt mal spontan gemacht haben mit OBS-Studio, mal schnell einblenden und haben irgendeine Bilddatei gefunden, die jetzt, sag ich mal, auf dem Handy gut aussieht, ne, aber auf so einem 75-Zoll-Fernseher siehst du die ganzen Pixel und denkst dir, echt jetzt? Mhm.
Also, vielleicht muss ich mir den doch nochmal angucken. Gibt's den irgendwie Real Life? Also ist ja, das hört sich ja.
Real Life, du meinst die 16-Bit oder die 8-Bit-Version?
Keine Ahnung, vielleicht gibt es das noch für einen C64 irgendwie aufbereitet.
Ja, also ich habe das Ding auf dem 75-Zoll-Fernseher gesehen und ich habe Kopfschmerzen bekommen, mir ist schwindelig geworden. Ne? Und meine Frau hat das ja dann auch dann nochmal festgestellt, dann in diesem Bauchbinder, dann waren die Team-Logos nicht richtig ausgeschnitten. Also es
okay, das sah
alles wirklich ein bisschen peinlich aus.
Das habe ich jetzt bei der NFL auch gesehen, wo ich dachte, so ist es, das sind die Giants. Oh, das hat blöd gemacht. Okay, das ist was ganz anderes.
Ja. Und Linieneinblendungen, darüber brauchen wir jetzt gar nicht anfangen. Gab's einfach nicht. Ja, was die EFL schon gut hinkriegt, ist in der GFL gar nicht denkbar.
Ich weiß Witz ja gar nicht. Entschuldigung, dass ich da eingreife. Der Witz kommt. Ist ja, wenn man dann so diese ganzen ELF-Hate-Foren durchliest, die ja manchmal durchaus witzig sind und da ist manchmal auch echt berechtigte Kritik drin an dem Produkt, dass dann häufig Verfechter der GFL sich darüber aufregen, wenn die ELF halt mal irgendwie so einen Glitch in der Grafik hat. Ja. Wo dann sagt, ja, und ihr wollt hier die Premium-Liga sein, aber dann so, boah, ganz ehrlich, ja. dann das, was ihr gerade aufgezählt habt, boah. Sorry,
Karl. Also voll 90er. Kennt ihr diesen Indeed-Werbespot mit dem Fax, wo die Ingrid sagt, hier alles nur mein Fax, ja, ich will telefonieren? Ja, voll 90er. Das geht doch gar nicht. Das ist das wichtigste, repräsentativste Spiel des deutschen Amateurfootballs.
Ja, das Witzige ist ja, was.
Und das läuft in einem Stream auf Sport 1 Plus, nicht mal auf Sport 1 in einem Stream. Gut,
irgendwo.
Mein Live. Ich weiß, es lief mal live. Früher, es gab mal Jahre, da lief es wirklich auf Sport 1. Hast du Sport 1 angemacht? Da lief der German Bowl. Was ist passiert? Kein Geld mehr übrig? Das geht doch nicht. Das ist nur unverschämt. Das ist eine Beleidigung für die Leute, die in dieses Endspiel kommen. Für die Menschen, die sagen, wir sind Football-Fans. Wir zahlen Beiträge als Vereine für sowas. Ernsthaft?
Und ich glaube,
irgendeiner hat das mal gesagt. Es gibt teilweise, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt kein großartiger, ich habe nicht großartige Kenntnis von allen Streams, die es so in Deutschland gibt, aber ich glaube, es gibt mindestens 10 Streams in Ligen, die unter der GFL liegen, die das besser hinkriegen als diese mittelmäßig schlechte Übertragung. Und ich habe sie nicht gesehen, aber mir schwillt der Kamm von all dem, was ihr mir erzählt hier gerade und was ich so höre, also oder auch gelesen habe und auch die Ausschnitte, die ich gesehen habe, das war ja peinlich.
Also Olli, du hast völlig recht.
Ja, mach ruhig.
Sorry, ich wollte sagen, also Philis Media zum Beispiel, in den, die machen, oder er macht hauptsächlich so.
Das ist er ja, Harold, genau. Das ist dann genau der hier uns die Sprachnachricht geschickt hat.
Genau, deshalb wollte ich die Props halt einfach mal zurückgeben. Was er da macht, das ist wirklich toll und er macht es alleine. Er macht es alleine und er lässt sich das natürlich bezahlen, finde ich absolut richtig, weil du bist da in einem Bereich unterwegs, wo ich sage, okay, er ist auch Künstler, wenn auch Bildkünstler und das darf schon alles was kosten. Und dennoch, er ist alleine und kriegt es halt besser hin als die ganze Liga. Und wie Olli gesagt hat, das soll so die Krönung einer Football-Karriere sein. So, du sollst ja im Prinzip quasi mit deiner Grassroots-Arbeit dafür sorgen, dass Spieler irgendwann genau da spielen. Und das, finde ich, sehe ich da nicht wirklich repräsentiert.
Das war sexy wie ein Ziegelstein.
Klar. Jedes Elfspiel besser aufgearbeitet.
Absolut.
Dieses Jahr. Jedes.
Ich wollte nur sagen, stellt euch vor, es gibt Länder, die haben halb so viele Einwohner. Da ist der Football nur halb so gut vielleicht. Die haben Verträge mit The Zone und die tragen nächstes Jahr ihr landesinternes Endspiel in Toledo, im Glass Bowl aus, also Toledo, USA, gesponsert vom Fernsehsponsor von Dazn.
Ja, und ich habe.
Warum?
Also witzigerweise,
weil wir es können.
Super geil. Mein Facebook-Algorithmus hat mir, als ich ein bisschen was gegoogelt habe, extra mal noch ein Video gezeigt, wo Izume irgendwas erzählt hat, was ein gewisser Herr Huber so im Jahr verdient. Ne? Wo ich glaube, die Wurzel allen Übels gefunden habe. Und was mir am Ende des German Bulls richtig sauer aufgestoßen hat. Ne? Also nicht, dass der Huber da die Sachen verteilt, das ist normal. Ne? Aber ich hatte das Gefühl gehabt, das war so insgesamt die Krönung der organisierten Lustlosigkeit am German Bowl. Ich rede jetzt nicht von den Spielern, ich rede jetzt nicht von den Coaches, sondern von denen, die das, sag ich mal, aufbereitet haben.
Von den Offiziellen?
Von den Offiziellen. Also es wirkte irgendwie so, ja, wie kleinzüchter Karnickelverein, hört Kaschreuten, 68 e.V., der stellvertretende Prisi, ja, zeichnet den tollsten Rammler des Jahres aus. So ungefähr war das, ne? Und jetzt gibt's Freibier. Aber ja, da war mehr Freude im Gesicht. Also irgendwie war das so.
Ja, muss man überlegen, gerade auch was die Übertragung betrifft, das wollte ich vorhin noch sagen. Wenn du wirklich, wenn du immer Leute in deinem eigenen Umfeld behältst, ja, wenn das immer nur die gleichen Leute sind, und das sind halt einfach Leute, die, sage ich mal, nicht nur die 80er, sondern eben auch die 70er und einen Teil der 60er noch bewusst erlebt haben, die wissen halt nicht, was sie für moderne Möglichkeiten haben unter Umständen und lassen da natürlich, weil sie halt niemanden reinlassen, aus Angst davor, ihre Pöstchen zu verlieren, lassen da auch sehr viel PS auf der Straße, was halt Streamer, Podcaster oder sowas eigentlich bieten würden. Guck mal, wie wir hier sind, wie geil wäre das, wenn wir die zentralen Nachrichtenmoderatoren oder Sprecher für die GFL wären. Ich meine, ich glaube, wir wären mit einem
gewissen Feuer dahinter. Wir kommen auf Ideen.
Wir kommentieren den German Bowl nächstes Jahr zu fünft. Nein, ich glaube, da kommen wir nicht ran.
Lass uns einfach den Relaunch nochmal kommentieren.
Relaunch, genau.
Nachmoderation.
Wenn mir jemand erklärt, wie ich mein Mikro ankriege, geht dann alles.
Das kriegen wir dann noch hin. Aber wenn ich mir dann überlege, es gab zwei Kameras. Ja? Es gab eine Kameraeinstellung aus der Haupttribüne, die so maximal reingezoomt hat, dass das Bild ständig gewackelt hat und teilweise auch gar nicht auf dem Ball war. Und dann gab es eine von der Sideline. So, wenn es dann mal ein Replay gab, es gab zumindest ein Replay, dann wurde das so gespielt, dass du den nächsten Spielzug nicht mehr gesehen hast. Und da habe ich dann richtig Hass bekommen. Und wenn ich mir dann, und den Livestream kann man sich bei YouTube nochmal angucken, das Finalspiel der Nürnberg Hawks zum Beispiel gegen die Königsbrunnen Ents. Das war ein Finalspiel gewesen. Da ist das Mediateam von Hoved Jokers dahin gefahren und hat da was abgerissen. Ja, Sideline-Kamera, Tribünenkamera, Drohne, interessante Schnitte, du hast den Schiedsrichter gehört.
Ach, das hat man ja auch nicht, ne?
Ja, also, da würde ich gleich nochmal den nächsten Einspieler machen.
Augenblick, habe ich das richtig verstanden? Die hatten zwei Kameras da?
Ja, als wenn Carsten zum Scouten fährt.
Ja?
Zwei Kameras. Ja? Die hatten neulich bei unserer Combine drei Kameras. Für eine Combine.
Das ist schon wenig.
Ne? Ja, und es war halt auch nicht mal Ultra-HD, was heute Standard ist. Ne?
Jeder, also ich rede von der TV-Übertragung nur, ne? nicht von den Nöten.
Jeder HC hat mittlerweile einen Ultra-HD-Fernseher zu Hause und die nehmen mit HD auf und dann kriegst du Kopfschmerzen beim Gucken. Ja? Aber ich würde mal noch mal ganz kurz jetzt zum Audio-Thema kommen und da wollte ich auch noch mal einen Einspieler abfeuern.
Zweiter Punkt, die Nationalhymne. Das war für mich schon der erste Punkt, wie der Stream angefangen hat. Einfach katastrophal. Man hat die gute Sängerin leider nicht hören können. Das Mikrofon wurde nicht eingebunden in den Stream. Ja, man konnte sie zwar im Stadion hören, allerdings leider nicht im Stream selber. Genau das gleiche mit dem Orchester, das vor Ort war. Das konnte man leider auch nur über ein sehr weit entferntes Mikro irgendwie erahnen. Das war schlecht. Selbes Problem leider sehe ich da auch bei dem Schiedsrichter. Wie gern hören wir den Schiedsrichter bei der Bekanntgabe des Fahrers, welches da gerade passiert ist? Wie gern hören wir ihn auch, wenn er sich verhaspelt? In diesem Fall besonders schade, da Carsten, der Whitehead, bei diesem Spiel war, den wir hier im Norden ja auch nur zu gut kennen.
Ja, ne, das war dann die nächste Baustelle. Also gut, die Nationalhymne interessiert mich jetzt persönlich nicht, aber den Schiedsrichter nicht zu hören, das ist dann schon derbe, und wenn das schon untere Ligen hinkriegen, ein Audio-Line-In für einen Schiedsrichter hinzubekommen, warum verdammt nochmal nicht zum German Bowl?
Also ich muss sagen, also deswegen habe ich mich so hart erinnert, Anfang, Mitte der 90er, als es so die ersten Übertragungen gab oder jetzt wo sie erst eine Internetübertragung gab, wo alles ein bisschen holprig war. Das hat mich halt so stark daran erinnert. Und es war der German Bowl. Man sollte meinen, Mensch, AVD, mach doch mal so eine Firma auf, die irgendwas macht. Lense von mir aus GFL TV. Ne? Vielleicht hast du dann ein paar Leute, die da das machen könnten. Also, und von mir aus wird Geschäftsführer davon.
Ich glaube, wir tun der ganzen Organisation jetzt total Unrecht, Leute. Mhm. Jetzt überlegt euch doch einfach mal, das war eine sogenannte Retro-Perspektive. Und ich finde, man muss diesem Ganzen auch mal Respekt zollen, wenn man sich so überlegt, guckt mal, wie es früher war. Nächstes Jahr wird
voll aufgefahren. Ach, du meinst, es war Vintage?
Ich glaube, Vintage, das wäre aber geil, so oben dann so Vintage oder vielleicht, keine Ahnung, Back to the Roots.
Wollte ich da sagen, ja.
Du, das kann ich vielleicht auch
erklären. Mir kommen die Tränen, also nicht vor Lachen, echt. Das
erklärt wahrscheinlich auch, warum bei den ersten Tribes oder sowas ich das Gefühl hatte, dass das Licht nicht an war im Stadion.
Ach Gott, ich muss mir das Licht angucken.
Es wirkte ein bisschen dunkel. Oh. Ja, also ich weiß nicht, ob es an der Kamera lag oder sowas. Ich fand das ein bisschen schwierig. Ich hatte auch das Gefühl gehabt, dass die Kamera den Farbausgleich nicht so richtig hatte. Ne? Ich hatte das Gefühl gehabt,
pass mal auf, wenn man eine ganz andere Farbe hat. Warte mal kurz, der Harold muss jetzt los. Der hat jetzt seine Pause Ende. Harold, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Ich hoffe, bis zum nächsten Mal, mein Lieber.
Ja, vielleicht quatscht ihr auch noch, wenn ich fertig bin.
Ja, machen wir. Und tschüss. Lass bitte keine Flugzeuge abstürzen.
Ich gebe mir Mühe. Pass auf dich auf, alles Gute, bleib gesund.
Und tschüss. Sehr, ciao.
Ja, also ja. Harold hat uns jetzt verlassen. Vielen Dank dafür. Carsten, du wolltest noch weiter ausführen.
Ja, also das Farbbild. Ne? Also jetzt bin ich ja wirklich, jetzt bin ich richtig Korinthenkacker. Ne? Aber ich hatte das Gefühl gehabt, irgendwas stimmte da auch nicht. Ich hatte das Gefühl gehabt, Potsdams Jerseys haben auf einer ganz anderen Farbe gehabt. Oder Kette, hast du es auch so gesehen?
Ich bin auf einer ganz anderen Spektralebene geleuchtet.
Ja, also irgendwie war das komisch. Ne? Wie gesagt, hatten die kein Flutlicht angehabt. Ne? Und dann kommt noch etwas, was mir immer so ein bisschen persönlich sauer aufstößt. Ich finde es immer schade, ne, wenn du dann so ein Stadion hast, wo viele, viele zigtausende Menschen reinpassen und dann sind da nur 9000 drin.
Ja. Steffi hat uns ja geschrieben, Steffi ist ja auch Stammzuhörerin und versorgt uns ja dann auch immer mit Informationen aus Frankfurt. Und die war ja da vor Ort gewesen und sagte auch, die Soundanlage im Stadion, die war so hoch eingestellt, eigentlich wahrscheinlich unter Vollauslastung der Zuschauerzahl, aber du hast da nichts verstanden. Und da denke ich mir dann auch, ey, ich bezahle 60 Euro für so eine Grütze vor Ort. Das muss man sich mal reinziehen. Ne? Und da haben ja auch Leute geschrieben, kaum Bierstände, also lange Wege, keine Show, kein gar nichts.
Also wenn ich mir vorstelle, in den 90ern, German Bowl, glaube ich, war das in Hamburg.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das Stadion heißt, aber mir etwa proppenvoll. Weil es war
genau das früher das Volksparkstadion,
ja,
an den AOL-Arena.
Alter Feder, alter Federlasser. Ne? Also das war voll, da haben sie wenigstens die richtige Größe gehabt und das ist geil. Ne? Klar sind da nicht 85.000 Leute drin, dann sind halt nur 15.000. Nur.
Ja, aber die Frage bei der Geschichte ist doch auch, warum muss es so ein Stadion sein? Also wenn ich als Verband, und da bin ich jetzt mal wieder so ein bisschen bei dem realistischen Einschätzen meiner Möglichkeiten und dessen, was Sinn macht, wenn ich als Verband davon ausgehen kann, wann haben wir das letzte Mal 20.000, ewige Jahre her? So, dann suche ich mir doch ein schnuckliges kleines Stadion, das mit 10.000 auch voll aussieht, wo eine Stimmung aufkommen kann. Genau. Dadurch habe ich viel weniger Ausgaben, was die Stadionkosten angeht, und kann viel mehr in andere Bereiche investieren, in eine geile Übertragung, sodass das, was nämlich tatsächlich heutzutage wichtig ist, der Online-Auftritt, wo du viel mehr Menschen erreichen willst, dass das zumindest auf einer professionellen Ebene stattfindet, dass die Leute sagen, geil, ich habe einen German Bowl geguckt. Und da kommen wir wieder ganz zum Anfang unseres Talks hier. Die Werbung für den German Bowl, dass du mal ein paar Trailer hast, dass du mal ein paar Action-Dinger hast oder sonst was. Also gab es nicht so viele tolle Sachen, oder?
Ja, ich meine, auch mit Zuschauern also, im Hintergrund. Ich meine, dann siehst du eine geile Aktion und siehst leere Tribünen.
Ja.
Ich stelle mir nur eine Frage. Vielleicht haben die kleinen Stadien nicht so schöne, großräumige VIP-Lounges.
Das ist aber jetzt sarkastisch oder ironisch oder ein bisschen bösartig, lieber Markus.
Oder sind nicht in der Nähe von Oberstdorf, in der Nähe von Frankfurt am
Main. Das war sehr bösartig, ja.
Dazu sagte Steffi zum Beispiel auch, dass der Presseraum für die ganzen Fotografen und sowas diesmal komplett ohne Getränke ausgestattet war. Also die Fotografen, sagte sie, die sie kannte, die da waren, waren alle ehrenamtlich unterwegs, beziehungsweise haben keine Bezahlung dafür gekriegt. Und die haben dann im Presseraum dann noch nicht mal Getränke gekriegt. Und alles spricht irgendwie so eine lieblose Sprache. Und da frage ich mich, haben die überhaupt noch Bock auf so eine Veranstaltung?
Beziehungsweise, Andere These von mir. Die Leute, die bisher richtig Bock hatten, wo sind die jetzt? Weil ich hatte jetzt auch irgendwo in irgendwelchen Foren gelesen, dass auch Leute, die, sag ich mal, anscheinend wohl bei GFL-TV tätig sind oder sowas, die sind nicht hingefahren. Ja. Ich stelle mir vor, die fahren da nicht hin.
Und auf Olli zurückzukommen, ne, was das Stadion angeht, da ist ja noch ein anderer Faktor mit dabei. So ein Stadion musst du ja auch erstmal bezahlen. Die Nutzung kostet ja was. Und warum bezahlt man für ein 20.000-Mann-Stadion, wenn nicht mal die Hälfte kommt? Wer bezahlt denn den Mist?
Ja, Security muss auch entsprechend der Stadiongröße ausgelegt werden.
Wieso 20.000 Stadion? Das ist doch viel größer.
Ja, oder noch größer. Also ne, jetzt nur mal über den Daumen gepeilt.
Du kriegst da irgendwie knapp, ich glaube, 50.000 rein.
50.000,
das ist doch total behämmert.
Ja, und in diesem Interview zu German Football Network schwafelt er dann was von, ja, Kathedralen der Neuzeit, und es ist doch schön, in so einem Stadion zu spielen, in so einem suffisanten Ton, in so einem verträumten Tonfall, wo ich mir denke, hast du einen Schuss nicht gehört?
Fand ich am Ende, okay, man kann jetzt natürlich dann sagen, über den Interviewer sagen, was man will. Ich finde es gut, dass das Interview wenigstens mal gab. Weil
ja, natürlich.
Das ist aber ich hätte mir ein paar kritische Töne gewünscht.
Es war das Einzige in der Art und Weise, was da war. Weil es
das ist das keine, Problem.
Es gab keine Interviews am Rand, es gab keinen irgendwie gearteten Gastmoderator oder sowas, ne? Kein Stargast, keine Ahnung was, um das ein bisschen besonders zu machen. Es gab im Vorfeld nichts tolle Interviews. In der Halbzeit, da wurde keiner interviewt, weil sie auch keinen da hatten. Und die das German Football Network, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne, die gehören ja nicht zum AVD.
Nee, die machen das auf Eigenregie und ehrenamtlich.
Ne, und da stellst du jetzt als, sag ich mal, als Ehrenamtler, wenn du da so, sag ich mal, quasi umsonst reinkommst, den Hausherr, den trittst du jetzt nicht direkt auf den Fuß, wa?
Ist richtig, ist richtig. Aber ich hätte es schön gefunden, wenn man jetzt auch einmal gesagt hat, hier große Stadion, nur 9.000 da, hat man sich da vielleicht nicht mal was anderes vorgestellt.
So, ja, oder sag mal dieses Unwort in Gegenwart von Huber, ne, wie ist jetzt die Konkurrenzsituation zur 11?
Ich würde mal gerne noch einen Einspieler bringen zu der Tatsache, dass es keine Vorberichte gab. Feuer frei für Patrick.
Problem oder die größten Probleme kommen nämlich jetzt. Die Übertragung startete wirklich sehr, sehr knapp vor dem Kickoff, wie ihr wahrscheinlich selber gemerkt habt. Keine Pregame-Show, kein einziger Vorbericht, kein Interview, keine Stimmen, keine Bilder vor dem Spiel, nichts. Dann wurde einfach in den Einlauf der Unicorns reingeschmissen. Und dann folgte die Vorstellung der beiden Kommentatoren. Es gab nichts, was auf das Spiel hingedeutet hat. Keine Vorberichte, keine Einblendungen bzw. Einspieler für Videos für den Weg zu den Playoffs, den Weg zum Finale, nichts. Es wurde lediglich einmal kurz erwähnt, aber sonst leider vor dem Spiel nichts passiert, wie man es halt aus normalen Übertragungen kennt. Leider, das ist ein sehr, sehr großer Kritikpunkt.
Ja, und da habe ich das absolut. Gefühl. Und da habe ich das Gefühl, also es strengt sich mir auf. Es wirkte so, als ob auf die Schnelle so scheiße, wir müssen schnell was machen. Ne? Du nimm eine Kamera, so ihr beide Motto, moderiert.
Ey, Leute, morgen ist German Bowl.
Scheiße, verdammt, da war doch was.
Kann man nicht noch irgendwo eine Kamera rumliegen, egal welche.
Also, ja, wenn's wirklich, ist wie Weihnachten, kommt auch immer sehr überraschend.
Ne? Also wenn es so war, dann würde ich sagen, ne, an die es gemacht habe, super Job, habt ihr gut hingekriegt für spontan. Ne? Aber der German Bowl kommt nicht überraschend.
Ne, wie gesagt, dass sie den Termin verlegt haben, spricht da schon Bände.
Ja, und ich.
Also ganz, ganz ehrlich, Leute, ich habe ja gesagt, ich habe es nicht live verfolgen können, wollen, wie auch immer. Ich finde sowas echt schade, dass so ein Spiel zu so, wie soll ich mich jetzt gewählt ausdrücken? Nach außen so schlecht dargestellt wird, finde ich verdammt traurig. Mhm. Finde ich verdammt traurig, ehrlich.
Ja,
und da kann man über andere Football-Anbieter meckern, wie man will. Das machen sie definitiv besser.
Absolut.
Ja. Ganz ehrlich, jetzt überleg dir doch mal, ich finde, Harald hat das vorhin sehr gut gesagt. Ich als Footballspieler, ich bin jetzt ein junger Footballspieler und habe richtig Bock auf den Sport. Und ich sehe die deutsche Football-Liga, die höchste Football-Liga, und gucke mir das Endspiel an und sehe das. So, und verfolge das. Und verfolge den Wert, dem offensichtlich der deutsche Verband dem eigenen, sag ich mal, Klientel so beimisst. Und dann gucke ich mir ein Spiel Ryan Fire gegen Centurions an. Dann weiß ich doch, wo ich als solcher Spieler spielen will.
Ja.
Also wenn ich auf höchstem Niveau spielen will. Und wenn ich vor allen Dingen, sag ich mal, natürlich haben die auch alle so ein bisschen Bock, mal im Fernsehen aufzutauchen oder mal irgendwas von sich zu sehen. Mhm. Da gehe ich, also ich sag mal, noch destruktiver kann ich doch meinen eigenen Sport nicht präsentieren. Das heißt, entweder sind wir hier gerade auf einem Selbstzerstörungsast, auf einem Modus nach dem Motto, ich sitze, kennt ihr dieses Bild, ich sitze auf einem Ast und säge an dem Ast, ich sitze aber auf dem Astpfeil, was runterkracht, wenn ich es abgesägt habe. Der Baum wird leider stehen bleiben. So, und ich habe das Gefühl, der, sag ich mal, die Verantwortlichen, die dieses Schandstück zu verantworten haben, sitzen auf der falschen Seite und haben eher vor, das ganze Ding hier gegen die Wand zu fahren, als nochmal irgendwann Schwung aufzunehmen und in Sphären zu bringen, die vielleicht auf einem Level mit der Elf sind.
Ja, und wir haben eine Konkurrenzsituation. Und das, ja, war jetzt keine Konkurrenz. Also es wirkte für mich, zumindest im Stream, ich denke mal im Stadion war es natürlich ein bisschen schöner als Zuschauer, weil das war der erste German, wo ich gesagt habe, den hätte ich jetzt lieber im Stadion geguckt, trotz des Eintrittspreises, weil es dann, sag ich mal, für mich ein positiveres Erlebnis wahrscheinlich gewesen wäre. Und dann siehst du da diese Medaillenverleihung und denkst dir, das könnte auch Verbandsliga gewesen sein.
Zwei Tische irgendwo in der Ecke aufgebaut,
ja, so
ohne Verzierung, ohne Pyro, rein gar nichts. Da stehen drei Hansel und vergeben lustlos Medaille.
Und hinter stehen irgendwelche Spaß. Leute in irgendwelchen Freizeitklamotten, wo ich mir denke, so, das ist die deutsche Meisterschaft, verdammt nochmal. Muss ja nicht erwarten, dass alle jetzt mit Haute Couture da rumrennen, ne? Aber ein bisschen
feierlich. So ein bisschen feierlicher Anlass.
Ein Anzug, ein Blazer, also.
Irgendwas, ne? Und wenn es von mir Sportanzüge sind von der GFL oder sowas, aber es sollte zumindest irgendwie gut aussehen und nicht einfach so wie Verbandsliga.
Aber jetzt sieh das mal aus der Perspektive von Leuten, die da hinfahren. Ja, ja. Die fahren dahin und es gibt keine Tailgate-Party, es gibt kein Vorprogramm. Du bezahlst 60 Euro für die Kacke.
Was?
Gehst da rein, wirst von einer komplett lauten PA-Anlage zugeballert, von der du nichts hörst. Im Prinzip siehst du an jeder Ecke Cheerleader. Okay, wer es mag, bitteschön. Aber kein Rahmenprogramm, keine Halbzeitshow. In der Halbzeitshow sind ein paar Cheerleader aufgetreten und eine Band, die man nicht kannte. Das war's. Keine weitere Show und dann geht diese Veranstaltung so sang- und klanglos mit dieser richtig lame Preisverleihung. Und
das Schöne ist ja, Halbzeit ist ja das, was der Markus sagte. Halbzeit, ich habe mich beim Kälte dann auch nebenbei irgendwie so ein bisschen lustig gemacht über die fehlende Halbzeitshow, habe dann auch, glaube ich, ein Reel gemacht, ne? Dabei, das ist jetzt die Halbzeitshow, weil ich konnte nicht anders, ne? Und dann irgendwie zwei, drei Minuten später haben sie so einen blauen Kasten eingeblendet. Halbzeit.
Genau, dazu kann ich auch nochmal ganz den letzten Einspieler reinhauen. Einen Moment.
Dann ein nächstes Problem, die sogenannte Halbzeitpause. Jeder, der den Stream online gesehen hat, hat eine Schrift eingeblendet bekommen, auf der einfach nur Halbzeitpause stand und das war's. Es ist nichts weiter passiert in der Halbzeitshow. Also Halbzeitshow, es war ja nicht mal eine Show. Es war einfach nur ein Schriftzug.
Ja, und die Leute, die über was war das, Sport 1 Plus geguckt haben, die haben in der Halbzeitshow dann die Best-ofs von Baseball gesehen.
Ja. Ach Gott.
Man muss also dazu sagen, Sport 1 ist ja eher sowas wie ein offenes Fenster, ne? So wie ich das verstanden habe. Du kaufst dir da halt Sendezeit ein und kannst die dann mit deinem Inhalt füllen. Alles andere ist denen egal. Also du bist dann da selber für verantwortlich und
Sport die machen 1
da
Plus.
Und die machen da kein Rahmenprogramm oder sowas.
Nee, dafür musst du selber sorgen.
Richtig.
Du musst für die Inhalte sorgen, genau.
Also man
aber die Inhalte musst du bereitstellen.
Richtig.
Also es gibt ja, glaube ich, in den Lizenzstatuten, erkennt man ja an, als Verein, dass der ARVD sämtliche Bild- und Tonrechte hat an dem produzierten Material. Ne? Und das ist eine Goldquelle für GFL-TV theoretisch. Also eigentlich Material wäre ja dafür Highlights der jeweiligen Teams, Saison-Highlights.
Ja. Ne?
Und wenn
die musst du nur zusammenschneiden, dann musst du die Arbeit machen.
Ne, notfalls fragst du ja, ey, wo ist euer Huddle-Account? Ne, und ziehst dir die ganzen Highlights-Videos einfach runter und schneidest es mal schnell zusammen für eine Viertelstunde. Ne, selbst das geht denn. Und ich sag mal so, das hätte ich wahrscheinlich lieber geguckt als jetzt auf diesem blauen Kasten.
Ja.
Aber ich vermute halt auch so langsam, dass die Leute, die da noch was drauf hatten, mittlerweile auch entweder einfach so das Handtuch geworfen haben oder zur ERF abgewandert sind.
Ja, aber das Traurige. Ja. Das Traurige ist doch, jetzt überleg mal, wir reden hier, zwei von uns haben den nicht mal geguckt, ja. Und die anderen zwei, ne, so wie du sagst, ich glaube, ich vermute, wir machen uns alle Gedanken, warum dieser Mist so präsentiert wird, warum das ist, ich kann es gar nicht nachvollziehen, dass das so präsentiert wird. Es entzieht sich völlig dem, was eigentlich jemand möchte. Wenn du ein Produkt hast, wenn du etwas für etwas brennst, ja, und da sind wir bei der Geschichte der lustlosen Preisverleihung, wenn dir etwas wichtig ist, dann machst du das anders.
Ja. Und wenn du das Geld nicht dafür hast oder nicht die Manpower und so weiter und so fort.
Dann improvisierst du.
Oder in so ein kleineres Stadion.
Reduzieren. Ne? Eine gute Soße wird auch reduziert.
Ja. Wenn du die Kohle nicht mehr hast, ziehst du aus deinem Penthouse aus und ziehst in eine flotte Zwei-Zimmer-Wohnung.
Ja, sorry.
Ja. Ne?
Okay, also wir haben jetzt ordentlich gerantet über den German Bowl. Vielen Dank an Patrick für deine Sicht der Dinge. Ich glaube, wir haben die Dinge auch wirklich ähnlich gesehen. Patrick von Filius Media, der da auch eben Media-Content für andere Vereine macht, kann das, glaube ich, auch ganz gut einschätzen. Wir verlinken dich dann in unseren Post, damit die Leute dann mal auf deine Seite gehen können, beziehungsweise ihr könnt ihn auch auf Instagram besuchen gehen. Filies Media, ein Wort, aber wir verlinken das noch. Vielen Dank, Patrick. Hat uns sehr Spaß gemacht, dass du hier quasi der virtuelle sechste Mann warst. So,
ja,
so.
Coole Beiträge.
Olli, du hattest...
Ja, ganz kurz noch zum Abschluss. Gut,
wenn die Leute mitmachen, das macht es alles nochmal ein bisschen spannender.
Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Wollt ihr euch den nächsten German Bowl anschauen?
Also ganz ehrlich, ich muss mir jetzt erstmal den angucken, um wirklich ich möchte das tatsächlich auch so erleben wie ihr, in Anführungsstrichen, zumindest mal, dass jetzt mich davon überzeugen, dass es so ist, wie ich es gehört habe. Ich gucke mir immer gern ein Footballspiel an. Es muss auch passen, aber tatsächlich wünsche ich mir natürlich für den deutschen Football und für die beiden Endspiel-Teilnehmer von 2023, dass dieses Spiel einen Rahmen bekommt, den es auch verdient als deutsches Endspiel. Insofern, vielleicht ist ja unser Podcast. Naja, man kann ja Wünsche äußern, mit einer der Gründe, warum sich Menschen jetzt Gedanken darüber machen, es besser zu machen im nächsten Jahr.
Wobei ich mir sicher bin, dass wir nicht das einzige Medium sind, die sich sehr kritisch mit diesem Thema auseinandersetzen, die Tage. Also ich habe einfach mal rumgeguckt, also bei Facebook, die Football-Kanäle sprechen darüber, einhellige Meinung, es war Schrott, mehrere Podcasts unterhalten sich darüber, also auch wir. Also es muss beim AFVD ankommen, ansonsten haben sie wirklich sämtliche Schotten dicht gemacht und laufen nur noch blind und taub durchs Leben. Also
selbst das alte Football-Forum mal kurz gezuckt.
Das gibt's noch?
Ja, das waren nur so Zuckungen jetzt am Sonntag.
Okay. Olli, du hast noch ein Thema mitgebracht, was dir wichtig ist. Was hast du für eine Beobachtung gemacht?
Ja, die Beobachtung. Was heißt eine Beobachtung? Ich habe, wie ihr wisst, bin ich aktuell auch noch als Coach tätig in Schiefbahn. Und ich habe dieses Jahr... Anders als die Jahre sonst. Also ich muss anders anfangen. Also ich bin durchaus ein Trainer, der mit Schiedsrichtern interagiert. Mhm. So.
Das ist schön gesagt.
Und
wie oft wurdest du ejected?
Nee. Das nicht.
Also ich wurde ein einziges Mal ejected. Das war 2001, glaube ich, in Kiel noch, von einem jungen Mann, der auch lange dann später in der GFL auch als Schiedsrichter tätig war. Andreas Kopke hat mich ejected. Ich weiß gar nicht mehr genau was. Ich fand es nicht angemessen, aber das ist auch, tut auch nichts zur Sache. Nee, tatsächlich ist es durchaus so, dass ich mit Schiedsrichtern häufig auch kritisch bin in Situationen, in denen ich das Gefühl habe, dass das, was sie auf dem Feld machen, nicht dem Niveau entspricht, was meine Mannschaft macht. Oder beziehungsweise, wo ich sage, das ist ein scheiß Call. So. Und letztendlich ist es so, dass was ich entweder liegt es an mir, aber zum Beispiel habe ich dieses Jahr Schiedsrichter kennengelernt, die mich noch gar nicht kannten, die in einer Art und Weise arrogant, selbstgefällig und aggressiv aufgetreten sind. Ohne dass ich jetzt irgendwie, es gab eine Situation in einem Spiel, verletzter Spieler von mir, ich gehe aufs Feld, bla bla, und dann fragt mich einer meiner Spieler, man darf ja nicht coachen im verletzten Timeout, ne? So, fragt mich einer meiner Spieler was, ich drehe mich zu dem, ich antworte dem was, und dann kommt da so ein wild gewordener Ref, lass ihn Ende 20 sein, kommt auf mich zu. Wenn du es nochmal machst, schmeiß ich dich vom Feld. Ich so, was ist denn los hier? Alles gut. Ja, du kannst hier gleich gehen. Also in einer Art und Weise, in einem Ton, wo ich sage, Alter, hast du einen Schuss noch nicht gemerkt? Kommst du zu Hause nicht ran oder was? Was soll das hier? Ja, das ist unser Sport. Entschuldige mal, wir sind füreinander da, nicht gegeneinander. So, und das ist mir dieses Jahr 2-3 Mal aufgefallen, wo ich wirklich, und ich weiß, wie ich bin. Und ich weiß, wie ich auch manchmal durchaus auf Schiedsrichter wirke. Und ich bin auch kein leiser Mensch. Ja, so, aber so unangemessen in solchen Situationen, wo ich mich gefragt habe, okay, gibt es in der Schiedsrichterausbildung irgendwie einen neuen Part, wo es heißt so, ich hau mal richtig drauf und zeig dem Coach, wo es lang geht? Oder das habe ich nicht verstanden. Also eine Art und Weise, respektlos, wo ich mich dann tatsächlich immer normalerweise bemühe, meine anderen Coaches und die Spieler immer wegzuhalten. Ich sage, pass mal auf, Leute, ich bin der Einzige, der mit dem Schiedsrichter redet. Das ist für mich ganz wichtig, dass mein Team dem Schiedsrichter gegenüber keine dummen Sprüche bringt, weil ich weiß, wie das auf denen wirkt und weil ich weiß, was es mit einem Schiedsrichter macht. Wenn eine Sideline immer schreit, ja, dann fliegen die Flaggen in die Richtung auch schneller. So, und das ist mir echt wichtig. Ja, aber ich habe dann, und das möchte ich auch sagen, im Spiel gegen Wesselinghofen, das war der letzte Spieltag am 2.10., kam vor dem Spiel der Headlinesman zu mir, Lukas, und hat sich vorgestellt und hat gesagt, hallo, ich bin der Lukas, wir sind nachher da zusammen auf einer Seite, ne? Ich wollte nur da mit uns beiden schon mal, dass wir uns schon mal kennen und so, ein ganz anderes Bild. Das war ein Spiel, wundervoll. Na, ich war nicht einverstanden mit all seinen Sachen und ich habe ihm auch gesagt, ganz ehrlich, Lukas, das war ein Scheiß-Call und das habe ich ihm in der Halbzeit gesagt, da war eine Situation wirklich, wo ich sagte, ey, das war eine kritische Situation, wo ich wirklich böse war. Und habe ich gesagt, du kannst machen, was du willst, du kannst erzählen, was du willst. Der Call von dir war scheiße. Fertig. Ändert nichts daran, dass es hier eine gute Atmosphäre ist. Aber das war nicht korrekt, was du gemacht hast. Aber das war auf einem Level, wo man sagt, man hat miteinander reden können. Man hat miteinander normal agieren können, ohne dass man das Gefühl hatte, der Schiedsrichter hat das Gefühl, schwarz-weiß ist die Farbe der Macht. Ja, und das ist dieses Gefühl, was einige Schiedsrichter, glaube ich, irgendwie anders aufnehmen und sagen, so, schwarz-weiß ist die Farbe der Macht. Das heißt, der Coach hat nichts zu melden. Und wenn ich was mache, hat der Coach das zu schlucken. Und wenn er blöd wird, kriegt er von mir noch eine Flagge dazu. Weil ich es kann. So, und das hat mich erschrocken dieses Jahr. Wie gesagt, einige Situationen, ich nenne da jetzt auch keine Namen, weil das wäre unfair. Ich wünsche mir und hoffe, dass in den Interaktionen der ein oder andere Schiedsrichter begriffen hat, dass er drüber war. Ich persönlich selber kriege häufig genug gesagt, Olli, du warst drüber, alles klar, da weiß ich Bescheid. Ich hab meine Leute, die mir das sagen, diesen Get-Back-Coach, ne? So, zumindest mental habe ich da den einen oder anderen, der mich dann auch mal bremst, weil ich weiß auch, dass ich in solchen Situationen, boah, ich möchte meine Jungs schützen. Ich möchte Gerechtigkeit. Ich möchte Gerechtigkeit. So, nein, ja, ich weiß.
Ja, Olli, du hast schon wieder Puls. Du hast seit 10 Minuten richtig Puls.
Boah, du haust hier einen raus, ne?
Aber nein, aber Jungs, ich möchte einfach das, ganz ehrlich, ihr habt doch bestimmt auch oft das Gefühl, und das ist das Ding, nun, ich kann ja auch gar nicht so viel meckern. Wir spielen in der 5. Liga. Ich verstehe das auch, dass da nicht unbedingt jetzt die hochdekoriertesten Schiedsrichter auftauchen. Mir ist auch klar, dass wir auch Schiedsrichter haben, die fangen gerade an. Und das ist für mich auch in Ordnung. Aber wenn dann mir Entschuldigungen vom Weitek gesagt haben, du, der macht das noch nicht so lange. Und so Entschuldigungen, dann sage ich mir, entschuldige mal, du willst gerade ein absolut grobes Foul damit entschuldigen, dass er das noch nicht so weiß. Also das funktioniert bei mir nicht. So, jetzt bin ich ruhig.
Das erinnert mich an Situationen. Entschuldigung, das liegt mir schon auf der Zunge, weil ich hatte es dieses Jahr auch schon erlebt, ne, dass der Schiedsrichter jetzt nicht unbedingt aggressiv gegen meine Coaches war, aber wo ich diese Situation hatte, wo der Schiedsrichter sich mit der Pfeife im Mund über den Spieler schon beugt und darauf wartet, dass er jetzt einen Foul macht. Und ich dachte so, also bei einer kleinen Handvoll an Schiedsrichtern habe ich das Gefühl gehabt, die hatten irgendwie dieses Jahr eine kurze Lunte. Mhm. Ja, und ich bin eigentlich ein ruhiger Mensch, ne? Andererseits, ne, man muss ja auch gucken als Coach, dass man, sag ich mal, nicht die Lunte anzündet. Ne? Letztes Jahr hatte ich es gehabt, da hat ein Coach dann rübergebrüllt, in your face, bitch, beim Damenspiel. Die Flagge fand ich gut, die ging gegen uns, aber ich fand sie gut.
Wie die Flagge? Welche Flagge? Für den Spruch?
Ja, das war ein bisschen drüber, ne, beim Damenspiel, ne, vom Coach.
Na, von in your face, Coach bitch. Gesagt,
ja, was? Ja, das war... Das war nicht sehr geschickt.
Ach so, nee, nicht wirklich. Nein, aber ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, die Lunte nicht selbst anzünden. Ich glaube schon, dass der ein oder andere Coach, und ich würde mich dazu zählen, mit seiner Emotionalität durchaus auch eher manchmal Schiedsrichter anstacheln kann. So, das bin ich mir bewusst. Aber das ändert nichts daran, man fängt ja nicht so an, das Spiel. Also es ist ja so, dass sich etwas aufbaut. Mhm. So, und wenn du schon das Gefühl hast, okay, das wird heute wieder ein langer Tag, weil die Refs sind so und so drauf. Du hast vielleicht schon das Jugendspiel vorher geguckt und hast dich gefragt, oh Scheiße, was sind das für Calls? Ja, da weißt du genau, als Trainer, ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei, wenn du dann so da hinkommst, auch wenn es fünfte Liga ist, und dann hast du da Calls, wo der Receiver quasi fast Huckepack mit dem DB mitläuft oder keine Ahnung, was Klammeräffchen spielt, und der Ref steht daneben so, gibt kein Holding. Wo sagst du, irgendwas läuft hier gerade ganz falsch. Ne? Und dann, nee. Ja, schwierig.
Ja, also ich hab ja vor ein paar Wochen habe ich ja ein Interview mit einer Schiedsrichterin geführt hier aus Berlin, der Yvonne Messner. Fand ich auch mal ganz interessant, mal die Perspektive der Schiedsrichter zu sehen. Und man muss ja an der Stelle auch sagen, Schiedsrichter sind die Spielleiter. Sie leiten das Spiel. Ob jetzt zum Guten oder zum Schlechten, sei jetzt mal dahingestellt, aber sie leiten das Spiel und damit haben sie eben halt das Sagen, wie das Spiel zu laufen hat. Mhm. Ja, und sind denn dementsprechend die Autorität, die sie vielleicht nicht immer so ausspielen sollten, sondern ne, eher so im Hintergrund und wirklich das Spiel dirigieren. Es gibt, denke ich, genug Schiedsrichter, genug Trainer, die, wie du auch gesagt hast, von der Sideline ständig irgendwelche blöden Kommentare geben und immer anzweifeln und alles immer einen Spruch haben. Und wenn du das dann aber noch aus einer Reihe weiter hinten dann beobachtest und dir denkst, Alter, was labert der Trainer da? Er kennt dann nicht mal die Regeln. Ja? Mhm, also genau. Im Zweifelsfall, also ich habe es mir angewöhnt, im Zweifelsfall muss ich halt anerkennen, dass ich als Trainer nicht alle Regeln kenne und muss dem Schiedsrichter vertrauen.
Ja, so, jetzt gibt es keine Challenge-Flag.
Auch, ja. Markus, wolltest du was sagen?
Ja, du kriegst die ganze Zeit nur so vor dich hin. So.
Schönes Beispiel. Es gibt, also erstmal vorweg, es gibt natürlich auf, wenn ich das jetzt so ausdrücken darf, auf beiden Seiten immer solche und solche. Und ich möchte jetzt mal persönliche Erfahrungen mit Anwesenden außen vor lassen. Darum geht es jetzt hier. Nein, war nur Spaß. Nein, pass auf. Es gibt auf beiden Seiten logischerweise immer solche und solche. Und genau zu dem Thema, die Regelkundigkeit der Trainer oder einiger Trainer, habe ich ein schönes Beispiel. Da habe ich ich war ja mal Schiedsrichter, ein Spiel gepfiffen und war an der Seite eines Teams in der relativ unteren Liga auch. Und da rennt dann der Head Coach aufs Feld und brüllt: Nummer 99 kommt rein, legible Receiver, ich will den anmelden. Da haben der Whitehead und ich uns angeguckt und ich habe dann nur gesagt, ich erkläre es ihm. Mal davon abgesehen, dass wir nicht in der NFL waren, wo man Spieler anmeldet, ist die 99 immer ein legaler Receiver.
Ja.
Lern die Scheißregeln, geh auf den Schiedsrichterkurs. Ich bin da. Aber gut, ich war auch mal jünger und nicht ganz so gelassen wie heute. Also auch mit einer kürzeren Lunte sozusagen. Nein, das ist nur ein Beispiel dafür. Es gibt sicherlich auf beiden Seiten immer solche und solche. Wo ihr aber jetzt die Erfahrung ja alle ähnlich, wenn ich da rausgehört habe, in Deutschland gemacht habt, weiß ich nicht, ob es vielleicht damit zu tun hatte, dass wir alle zwei Jahre nicht raus durften, in Anführungsstrichen. Ich habe die komplett gegenteilige Erfahrung in Italien gemacht. Da waren alle immer nur froh, dass sie wieder durften. Auch Schiedsrichter.
Das freut mich für dich.
Ich muss dazu aber auch sagen, wir haben leider das Problem auch in Deutschland, dass die Schiedsrichter in Ausbildung oder auch die Schiedsrichter, die schon länger Schiedsrichter sind, nicht so viele Möglichkeiten haben, in der Preseason ihr Wissen zu verfestigen oder aufzufrischen. Ja. In in dem Gespräch mit Yvonne Mechsner haben wir dann auch nochmal rausgearbeitet. Die Schiedsrichter werden sehr, sehr dankbar darüber, wenn die Schiedsrichter zum Training der Teams eingeladen werden würden und wenn dort ein Scrimmage stattfindet, dass sie da mitmachen können.
Ja, ja, beim Scrimmage darf der Schiedsrichter haben.
Genau, dass sie da eine Schiedsrichter-Crew stellen und auch an Spielsituationen wachsen können. Und das haben wir hier größten Teil gar nicht. Und dann darf man sich aber auch nicht wundern, dass die Qualität oder die vermeintliche Qualität, so wie wir sie wahrnehmen, für uns nicht dem entspricht, was wir gerne hätten.
Genau, schönes Beispiel, allerdings nicht aus Italien, sondern aus grauer Vorzeit in der Schweiz. Du glaubst gar nicht, welchen Effekt das, genau das, was du gesagt hast, wenn man sagt, hey, wir machen ein Trainingslager mit Team XY zusammen und wollen dann mal scrimmagen und spricht den Schiedsrichter, Obmann, Ausbilder, wie auch immer er sich geschimpft hat, an und sagt, hör mal, hast du ein paar Junge, willst ein bisschen üben, kommst du vorbei. Im Gegenzug komme ich das erste Wochenende vom Schiedsrichterlehrgang Anfänger mit meinen Coaches, weil die Mechanics, die brauchen die Coaches nicht, nur die Regeln, was am ersten Wochenende der Fall ist, kommen mit meinen Coaches auf den Schiedsrichterlehrgang, machen keinen Test oder irgendwas, nur dass die Regeln mitkriegen und lernen und wir kriegen dafür einen ordentlichen Preis. Ja. Mhm. Hat geklappt. Ich habe Geschichte geschrieben. Ja. Rate mal, nur so by the way, wie die Reaktion war aller Schiedsrichter, die in diesem Jahr unsere Spiele gepfiffen haben.
Ja, klar. Super.
Ja.
Ja. Und rate mal, welche Fachkompetenz alle Trainer hatten, die da waren.
Ja, weil Regeln gewinnen auch Spiele, komischerweise, ne? Und
ach.
Ja. Und ich hätte jetzt mal.
Wie habe ich neulich noch einen Trainer gehabt? Oh, du darfst den nicht pushen von hinten. Das ist helping the runner. Ja, vor 80 Jahren war das mal so, sorry.
Der nächste wird ja. Puls hier.
Ja, aber ich hatte jetzt mal, Aldi, ja, wenn du eine Zeit lang in einem Bundesland unterwegs bist, dann lernst du ja relativ viele Schiedsrichter-Crews kennen. Dann gibt es dann immer so die Schiedsrichter-Crew, wo du sagst, Gott sei Dank sind die das. Mhm. Ja, die lassen uns meistens sehr laissez-faire. Ne? Je höher die Lizenz ist, desto eher wird das Spiel laufen gelassen. Es gibt natürlich immer wieder, mein Leitsatz war, ne, wenn ein Schiedsrichter Frank mit Vorname heißt, ne, dann geht er nicht auf den Sack.
Rainer Stullig ist außerhalb von Berlin auch noch legendär gewesen.
Ja, ne? Rainer Stullig. Oh. Rainer Stullig. Aber jetzt ganz ehrlich, also unabhängig davon, dass ich Rainer als Typen echt mochte, der hat witzigerweise Verwandte in Kiel. Das heißt, er hat relativ viele Spiele in Kiel in Kiel gepfiffen, obwohl er aus Berlin kommt. Schon immer die Jahre. Das heißt, also ich hab Rainer schon, also mein ganzes Leben habe ich den in Kiel erlebt. Aber das ist ein Original. Also tatsächlich ein Original. Die Körperhaltung beim Pfiff immer exzellent.
Ich wollte gerade sagen, also Schiedsrichter, von dem ich in einem Spiel alle Spielzüge miteinander fast 50 Jahre Strafe bekommen habe. Alleine.
Und das Lustige bei Rainer
Stullig. Also da war ich kurz davor, ihn zu killen.
Also das Schlimme bei Rainer Stullig war, es waren zwei Sachen. A, du weißt, das Spiel dauert länger. Und B, er sieht so viele Sachen, die dann auch noch stimmen. Das war, ich glaube, er hat so meinen Schuh geworfen.
Ja, weil er keine Mütze mehr hatte.
Ja, auch nichts mehr anderes, ne? ja, nur eine Strafe mehr und der hätte in Unterhosen da gestanden, ne?
Also er war.
Aber das ist doch genau.
Ja, bitte.
Ja, das ist auch genau das Ding. Genauso wie es unterschiedliche Trainer gibt, gibt es unterschiedliche Schiedsrichter. Bei dem einen weißt du, okay, das wird ein bisschen entspannter. Bei dem nächsten weißt du, okay, der pfeift penibel. Es gibt dann nicht umsonst den Spruch, du musst dich an den Schiedsrichter anpassen. Wenn der sagt, das ist eine Strafe, dann war es eine Strafe, dann mach's nicht nochmal.
Ja.
Was ich bei Berliner Schiedsrichtern zum Beispiel sehr gut finde, im unterklassigen Football und im Jugendfootball, erklären sie dir, was du falsch gemacht hast.
Das würde ich mir sehr wünschen.
Sogar noch bevor Flagge werfen. Und nehmen das dann auch als Trainer an und versuchen es dann eben zu ändern, bevor das Spiel eben halt stressig wird.
Ja, und vor allem im Damenbereich habe ich es mal beobachtet, lerne deine Schiedsrichter-Crew schon vorher kennen und lerne, wie die drauf sind unter Umständen. Ne? Oder im Jugendbereich, U16 oder sowas. Weil es gibt Schiedsrichter-Crews, die pfeifen sehr, sehr früh ab. Ne? Also der Kontakt ist zwar irgendwie da, ne? Aber die Füße bewegen sich noch und du siehst, die Vorwärtsbewegung ist da und auf einmal kommt der Pfiff. Dann bin ich doch Jack als Coach, wenn ich sage, wir laufen dauernd durch die Mitte. Ja, wenn ich weiß, die pfeifen früh ab, ne, dann bitte über Außen, ne, Gewinnland, aber bitte keine Dives. Ne? Weil das bringt nichts. Ne? Wir tanken uns zwar total durch doof, ne? Aber die finden das irgendwie doof. Ne? Ja, ne? Ich find, es hat mich immer aufgeregt, aber da habe ich gesagt, aber ich bitte laufen. Es bringt nicht die Pfeifen ab.
Boah, Schätzler, jetzt, pass auf, es kann doch nicht sein, also ich greife das jetzt direkt mal auf, weil ich finde es einen schönen Beitrag. Es kann doch nicht sein, dass ich meinen Gameplan daran anpassen muss, wie ein Schiedsrichter pfeift. Also weil, und das der Kelter hat das vorhin schön gesagt, das sind die Spielleiter. Richtig, sie sollen das Spiel leiten. Aber sie sollen es nicht beeinflussen.
Nicht gestalten. Und das ist das Problem.
Ne, also, weil wir spielen das Spiel und sie leiten dieses Spiel im Rahmen der Regeln. Das heißt, sie sorgen dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Und das heißt, wenn Regeln nicht eingehalten werden, greifen sie ein. Und das muss auch genauso sein. Das Problem wird immer sein, dass man manchmal Regelverletzungen nicht sieht, die aber zufällig gerade ein Trainer gesehen hat. Oder umgekehrt. Und da wird es immer Diskussionsgrundlagen geben, weil, ne, was ich nicht sehe, kann ich nicht beurteilen. Das heißt, der kann vor mir hin und her schreien oder was auch immer. Aber das ist halt passiert. Das Interessante, was ich dieses Jahr hatte und wo ich sehr dankbar für bin, ich habe sehr viele, sehr regelkundige Spieler und Zuschauer. Also unter anderem habe ich, der Vater von einem Spieler ist A-Lizenzler und solche Geschichten. Und die stehen da in meinem Spiel und dann wird eine Flagge geschmissen vom Whitehead und dann schreiten die irgendwas ab und erzählen irgendwas und dann kommt von hinten, Olli, die Strafe muss vom Spotter faul und nicht von da und sonst was. Und das ist dann, was ich 1:1 direkt weitergebe an den Whitehead. Und der Whitehead dann, dann tun die sich nochmal zusammen und dann wird das wieder verändert. Also das ist natürlich doof, wenn du von der Seitenlinie, das war in dem einen Spiel tatsächlich gegen Wesselinghofen, 3-4 Mal der Fall, wo ich das dann gemacht habe. Ich habe gesagt, Leute, stopp. Immer mein Headlinesman Lukas drangenommen. Lukas, das kann so nicht sein. Du hörst gerade hier, das ist eigentlich ganz anders. Bitte rede drüber. Und dann wurden die Sachen korrigiert. Das wiederum finde ich gut.
Das ist Größe, ne?
Das ist Größe, genau, da hast du recht. Es ist Größe. Es ist natürlich schade, dass solche Sachen passieren. Aber Fakt ist, und da bin ich ja wieder dabei, es ist fünfte Liga, es sind unter Umständen Crews, wo vielleicht einer dabei ist, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Die anderen sollen die Erfahrung sammeln. Und wenn ich dann aber tatsächlich als Whitehead die Größe habe, okay, pass mal auf, wir setzen uns zusammen, der Coach hat recht, die Regel ist so und so, dann machen wir das. Ich finde, genauso muss das laufen. Genauso wie ein Coach sagt, warum ist die Frage, und dann erklärt mir der Ref, dass das und das passiert und ich sage, alles klar, du hast recht, sorry, mein Ding. Absolut gerechtfertigt. Also ich finde, das muss von beiden Seiten kommen. Und in dem Moment aber, wo du das Gefühl hast, eine Seite ist nicht in der Lage, mitzugehen und, sag ich mal, auch auf den anderen zuzugehen, in dem Moment wird es schwierig. In dem Moment bleibt dir nichts anderes als Schiedsrichter, als dann zu strafen und auch konsequent zu sein und dann auch so eine gewisse, ich will nicht Arroganz sagen, aber du musst dann irgendwo dich abschotten gegen den Coach, der nur noch blökt und labert.
Genau, das Blöken ist das Problem, nicht die, und das ist für mich dann so eine Respektlosigkeit, ne, wenn der mal anfängt, den Ref dann, sag ich mal, zuzumüllen und zuzubrüllen, was soll denn das und so weiter, das Wort. Ein respektabler Umgang bringt dann schon eher was, ne? Und vor allem eine ruhige Teamzone, was sowas angeht, weil dann sollte nur ein Coach reden und nicht alle. Und auch nicht der Teammanager oder irgendein Elternteil am besten.
Man darf ja auch nicht vergessen, die Schiedsrichter, die sind ja auch Ehrenamtliche. Also sie kriegen eine Aufwandsentschädigung für die Spieler, aber letztendlich sind das Leute, die irgendwo anders ihren Job haben, so wie wir auch. Die binden sich die Zeit ans Bein und je nach Lizenz, die sie haben, haben sie eben verschiedene Wissensstände. Das darf man halt alles nicht vergessen.
Richtig.
Und die machen das eben auch, weil sie Spaß an diesem Sport haben. Und wir als Aktive oder als Übungsleiter sollten halt auch zusehen, dass wir ihnen den Spaß daran nicht vermiesen, indem wir immer so tun, als wüssten wir besser, was da gerade abgeht. Also es sollte eben ein Miteinander sein und die Schiedsrichter gehören genauso zur Football-Community wie alle anderen auch. Und wir müssen, glaube ich, halt auch akzeptieren, dass eben Schiedsrichter eben auch nur Menschen sind, die einen schlechten Tag haben können und eben vielleicht auch mal Fehlentscheidungen treffen und dann nicht gleich komplett ausrasten und so von wegen, das Spiel ist geschoben, blau und blub. Fehler passieren und auch uns Trainern passieren Fehler, die spielentscheidend sein können. So what the fuck? Ja,
außer Markus. Der macht einfach keine Fehler.
Ja, aber da bin ich voll bei dir und Carsten hat das eben auch gesagt. Ich finde, es ist so ein bisschen diese Geschichte, wie es am Ende dann endet. Ne? Mhm. Also ich finde, du musst mit Wohlwollen, mit Respekt und mit Wertschätzung auseinandergehen. Das heißt, nach dem Spiel gibst du dir die Hand und kannst vielleicht nochmal drüber quatschen. Und ich habe wirklich dieses Jahr auch viele gute Schiedsrichter erlebt. Also ein positives Beispiel, was ich in NRW habe, immer ist der Dirk Schrader, den ich als Schiedsrichter einfach, es ist ein sehr angenehmer Mensch, der ist unaufgeregt und auch der, der Name, ich weiß, Garcia, aber ich weiß gerade den Vornamen nicht. Also es gibt viele Schiedsrichter, wo du das Gefühl hast, die lassen sich auch nicht so jetzt von dir anstecken, wenn du da mal aufgeregt bist. Und ich glaube, das ist etwas, was du als Schiedsrichter haben musst, ist so ein klein bisschen dicke Haut, ne? Und auch so ein bisschen ja, als Schiedsrichter so dieses Verständnis, naja, der Spieler ist das eine, aber der Coach ist ja für seine Spieler da. Und natürlich hat jeder sein eigenes Interesse. Und der Schiedsrichter steht ja nun mal zwischen den Stühlen. Ja, ja und ich habe großen Respekt vor jedem, der Bock hat, Schiedsrichter zu sein. Ich glaube auch, ich merke es immer, wenn ich mal im Scrimmage oder so Schiedsrichter bin, macht ja auch Spaß, ne? Aber es macht natürlich keinen Spaß, wenn du es ständig eben gegen irgendwelche Widerstände machst, die aber natürlich aufkommen in dem Moment, wo du gegen die Interessen eines Teams eine Entscheidung triffst. Das ist und bleibt so und es wird auch immer so bleiben. Das ist auf jedem Level so, in jeder Sportart so. Der Schiedsrichter wird immer eine Person sein, die dafür sorgt, dass sie im Mittelpunkt steht. Wichtig ist, und das ist, finde ich, das Allerwichtigste, es sollte in dem Spiel nie um den Schiedsrichter gehen. Es sollte immer um den Sport gehen und um die Spieler, um die Mannschaften, das Spiel an sich. So, in dem Moment, wo der Schiedsrichter zu sehr in den Fokus gerät, muss der Schiedsrichter auch überlegen, warum ist das jetzt so? Warum bin ich hier so im Fokus? Ne? Also, weil ich glaube, auch ein Schiedsrichter kann da an Stellschrauben drehen, aber das hat auch was mit Erfahrung zu tun. Und deswegen gehe ich zurück zu dem Punkt, den Markus gesagt hat. Ich bin ein großer Freund davon und wir werden das auch als Riders nächstes Jahr machen. Wir wollen Scrimmages machen, wir wollen Schiedsrichter einladen. Schon im Vorfeld der Saison, das habe ich schon im Jugendbereich früher gerne gemacht, dass man sagt, Schiedsrichter kommt vorbei, wir haben dann und dann das Event. Wie viele Leute von euch haben da Bock mitzumachen?
Aber ich kann nicht an einem Punkt verstehen, weil ich den auch dieses hatte, da hatten wir auch einen Schiedsrichter an unserer Sideline gehabt und der hatte wirklich einen schlechten Tag gehabt und der hatte wirklich schlechte Laune gehabt und er war auch nicht angespitzt und als ein Spieler eine Ansage von ihm bekommen hat und dann hat er gesagt, naja, mache ich, wollte er ihm eine Strafe geben, wo wir dann gesagt haben, warum jetzt? Nur weil er dich jetzt bestätigt hat. Ja, der Tonfall macht die Musik. Und du willst jetzt anhand eines Tonfalls eine Flagge werfen? Mhm. Und dann wollte er mich, also dann hat er sich halt richtig wütend von mir aufgebaut und wollte eine Ansage machen, wo ich sage, hey, ich bin nicht dein Feind, wir sind hier nur zum Football spielen. Also lass uns bitte Football spielen und dann ist alles gut. Ja, also, das gibt's auch manchmal und wir als Trainer müssen auch manchmal deeskalierend wirken und dann sagt man, okay, ja, wir machen es ganz ruhig, alles ganz entspannt und dann wird das hier schon.
Ja, stimmt wäre so eine Situation, wenn Spieler das bemängeln, was der Schiedsrichter gemacht hat, sei es jetzt nun berechtigt oder nicht, sei es jetzt mal dahingestellt. Ne? Und das ist dann da, wo ich dann sage, okay, da fängst du wieder an, wo du aufpassen musst, wenn die Spieler, sag ich mal, eskalieren, ne? Dass man das Buschfeuer schnell dämpft, weil
das kann ja, das können wir beeinflussen, ne? Wir können ja auch das Spielklima mit beeinflussen.
Es sei denn, wir spielen in Hamburg, da habe ich immer Probleme gehabt. Ne? Hamburg war immer schlimm.
Ich im Cottbus. Es gibt immer so Momente, ja.
Ne? Aber also, mit der dicken Haut beim Schiedsrichter, was Olli gerade sagte, das hat die NFL, die ist uns ja ein bisschen vorausschaut, vor ungefähr 15 Jahren erkannt. Da hat sie nämlich Werbespots geschaltet. Ich weiß nicht, könnt ihr euch daran erinnern? Der Side Judge oder Light Judge, wie auch immer, an der Seitenlinie, der da steht, dem die ganze Zeit der Coach ins Ohr schreit. Mhm. Und dann irgendwie die Frage nach dem Spiel vom Whitehead, wie hältst du das aus? Nächste Szene, der Schiedsrichter privat sitzt zu Hause und die Frau schreit ihm die ganze Zeit ins Ohr.
Ja, es ist Trainingslager. Immer wieder Trainingslager, immer wieder.
Der Spot ist, glaube ich, 15 Jahre alt.
Ich kann sagen, jährlich ganz dunkel.
Ist genau das, was du gerade sagtest. Aber ganz ehrlich, es ist mit der dicken Haut, glaube ich, das gilt auch für beide. Wir müssen auch ein bisschen teilweise, ich sage jetzt wir als Trainer, müssen auch ein bisschen entspannter werden. Und wenn beide Seiten erkannt haben, dass es ein Miteinander ist, dann bist du irgendwann an dem Punkt, dann gehst du ein Footballspiel gucken und dann kommt da jemand und du denkst nur so, scheiße, das Gesicht kenne ich irgendwoher. Und dann kommt er zu dir und grüßt dich, hey, wie geht's? Bla, 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 du fängst an zu reden und denkst nur so, ach scheiße, das ist ja der Whitehead von letzter Woche.
Ja, dann ist ganz gut auch mal nett
zu sein. Und wenn du an dem, wenn du an dem Punkt bist, hast du, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis zu den Leuten. Zum Thema Miteinander. Nicht befreundet sein oder irgendwelche krummen Dinger. Nein, einfach nur dieses Miteinander. Wenn man sich gegenseitig respektiert, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Und dann läuft das auch auf dem Feld recht unentspannt. Auch wenn ich als Trainer naturgemäß nicht mit allen Entscheidungen einverstanden bin. Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen regelkundig ist.
Ja. Und ich finde es mal schlimm, wenn so Diskussionen entstehen am Seitenrand, ne, das ist nicht deine, das ist deine Zone. Und ich gucke den Coach an und denke mir so, du hast doch gar keinen Werflehrgang gemacht, woher weißt du das? Aber egal. Und ich glaube immer noch an kosmische Gerechtigkeit. Denn, ne, wenn ein Schiedsrichter Kuh scheiße pfeift, dann pfeifen sie für die anderen auch scheiße.
Ne? Zu 90% ist das. Ja. Ist genau dieselbe Sache wie mit dem Wetter. Ne? Beschwer dich nicht übers Wetter, der Gegner hat das Gleiche.
Ja, wir wollen jetzt den Schiedsrichter nicht unterstellen, dass sie jetzt parteiisch sind. Ne?
Oder wetterfähig.
Macht doch keiner.
Nee, wir müssen aber auch gucken, dass wir den Schiedsrichter, das Schiedsrichterdasein attraktiv halten und das auch über einen fairen Umgang, weil letztendlich müssen unsere Vereine ja auch Schiedsrichter stellen. Wir müssen den Leuten ja auch irgendwie schmackhaft machen, Schiedsrichter zu werden, weil sonst können wir nicht spielen. In Berlin haben wir die Situation, dass wir zu wenige Schiedsrichter haben und dass einige Spiele deswegen schon nicht stattfinden konnten. Ja, und woher kommen die Schiedsrichter? Aus unseren Vereinen. Also sind wir auch ein bisschen selber mitverantwortlich.
Ja, und wir haben in Nordrhein-Westfalen das Problem, Berlin ist ja recht überschaubar, was die Entfernung angeht. Nordrhein-Westfalen ist ein bisschen länger und wie oft haben wir schon Schiedsrichter-Crews erlebt, die um 11 Uhr Kickoff haben und 15 Uhr ist das nächste Spiel, die dann erstmal, sag ich mal, stehenden Fußes zum nächsten Spiel rasen, wie blöde. Und dann vielleicht auch noch gehetzt ankommen. Das muss man auch, das hilft nicht dem nächsten Team.
Da habe ich zum Beispiel auch stehenden Fußes weg, ne? Habe ich dann auch da mit Yvonne Messner drüber gesprochen, Schiedsrichterin hier in Berlin, dass ich es halt schade finde. Gut, wenn jetzt ein Spiel ein Anschluss ist, verstehe ich es, aber wenn nicht, dass die Schiedsrichter meistens nach einem Abpfiff fast sofort weg sind, ne? Schnell noch den Spielberichtsbogen ausfüllen und weg. Ich finde das dann halt immer schade, weil ich möchte mich dann beim guten Spiel danach auch bei den Schiedsrichtern bedanken.
Gehört sich auch so.
Oder halt nochmal nachfragen, was ist hier eigentlich schiefgegangen? Woran hat es gelegen? Wo waren unsere Fehler? Beziehungsweise was wünscht ihr euch? Was können wir besser machen?
Also so ein bisschen, kannst du mir die Flagge mal in Ruhe erklären,
damit ich verstehe. Ja, ein bisschen Manöverkritik. Ja. Ne? Ja. Das gehört für mich irgendwie auch mit dazu, miteinander. Und da würde ich mich freuen, dass die Schiedsrichter sich dann einem vernünftigen Gespräch dann vielleicht im Nachgang dann nochmal zur Verfügung stellen würden.
Und vor allen Dingen auch in der entspannten Atmosphäre. Also tatsächlich, wir haben so bei uns am Stand gibt's immer so eine Currywurst. Und da habe ich tatsächlich auch schon Spiele gehabt, wo ich dann hinterher mit dem Ref gestanden habe und wir haben zusammen die Currywurst gegessen und dann nochmal gequatscht. Einfach nur, das ist einfach nur nett. Ja, weil genau wie Markus vorhin sagte, dann trifft man sich noch bei einer anderen Geschichte. Es geht ja darum, Mensch, das sind ja auch Leute, die ein Hobby haben und die ihr Hobby entsprechend ausüben. Und beide Hobbys sind nun mal eng miteinander verbunden.
Mhm. Ne? So sieht das aus.
Ich habe es ja nur einmal beim Jugendspiel erlebt, da hat ein Schiedsrichter sich ausbedungen, am Abschlusshuddle mal kurz ein Wort zu sagen, wo ich dachte, wow. Ja, aber das war für mich Creme de la Creme, die haben dann mal kurz den Jungs gesagt, ne, Regeln und so weiter und so fort, Ruhe und so weiter und so fort. Fand ich eine relativ coole Nummer. Was für mich aber sehr, sehr wichtig ist als Coach, ne, such direkt das Gespräch, wenn die Schiedsrichter kommen. Stell dich vor.
Ja, ne? Immer.
Normalerweise kommen sie zu einem, also zumindest zum Head Coach. Ne?
Da ist im Übrigen, da wollte ich noch einhaken, da ist eben, ich glaube, Olli, du hast es gesagt, da ist der Schiedsrichter auf deiner Seite zu dir gekommen und hat sich vorgestellt. Mhm. Also ich habe meine Lizenz vor 20 Jahren gemacht, keine Ahnung, oder 18.
Als die Dinosaurier noch lebten.
Ja, als man noch mit Lederkappen gespielt hat. Ja. Nein, Spaß beiseite. Das hat man meiner Meinung nach, wenn ich mich recht erinnere, uns von Anfang an gesagt. Und wenn wir zu den Spielen sind, dann haben auch meiner Meinung nach, das sind dann heute die alteingesessenen Whiteheads wie Dirk Schrader zum Beispiel, die haben einem dann auch gesagt, hör mal, das ist deine Seitenlinie, geh hin, stell dich vor, quatsch mal mit dem.
Habe ich dieses Jahr oder habe ich in den letzten Jahren, ich habe es ein einziges Mal, nee, will ich nicht sagen, stimmt nicht. Der Olaf hat das auch gemacht, das war der Backjudge mit dem Dirk Schrader zusammen in dem einen Spiel. Letztendlich erlebe ich das sehr selten. Also das, was der Lukas gemacht hat, dass er als Headlineman zu mir kommt und sagt, hier, ich bin der Lukas und ich bin heute da an der Seitenlinie und das, die andere habe ich, was ich immer mache, ich frage tatsächlich den Whitehead immer, wenn der zu mir kommt mit seinem, mit dem Umpire und vor dem Spiel gefragt wird, gibt es irgendwelche besonderen Spielzüge oder alles so zu klären eben, frage ich immer, okay, wie heißen die zwei Refs, die nachher bei mir an der Seitenlinie stehen? Da hole ich mir schon die Namen, damit ich weiß, wie ich die ansprechen kann. Das ist mir wichtig, dass ich die mit Namen ansprechen kann. Das mache ich immer. So, aber dass die tatsächlich zu mir kommen und sagen, hi, wir sind die, das machen die meistens kurz vorm Spiel, dass sie das kurz sagen. So, aber der war wirklich, ich war um 12 da, habe da auf der Bank gesessen, ein bisschen auf mich eingewirkt, da kam irgendwann einer auf mich zu. Hallo, ich bin der Lukas, ich bin nachher auf deiner Seite der Schiedsrichter. Ich sage, ach super, ja schön, ich wollte mich mal vorstellen. Und so, ja, das habe ich so noch nicht gehabt.
Ja. Was ich auch immer sehr wichtig finde, ist den Schiedsrichtern, gerade bei so Temperaturen 30 plus, ne, den an der Sideline dann auch was zu trinken anbieten, ganz selbstverständlich.
Natürlich. Grundsätzlich, nicht nur bei 30 Grad. Wenn ich Auswärtsteam bin, habe ich die Kette auf meiner Seite. Da ist eigentlich für mich als Coach ist, und nicht nur als Headcoach ein Selbstgänger, den Schiedsrichtern und eben dann auch der Kette, die du auf deiner Seite hast, logischerweise zu sagen, hey, wenn ihr was trinken wollt, wir müssen alle gesund bleiben, die auf dem Feld auch, ihr auch, also trinkt was, sagt mir Bescheid. Wenn ihr nicht sofort was kriegt, ich bin der Markus, schreit meinen Namen laut. Ich habe ein schlechtes Gehör, also müsst ihr lauter schreien. Bei mir gibt's immer was zu trinken. Das ist ganz normal. Und wenn man dann eins, zweimal bei wärmeren Temperaturen mit der Flasche hingeht oder mit zwei Flaschen und sagt dann Wasser, Whisky, dann hat man die Stimmung auch auf seiner Seite. Ja. Und das nicht nur bei der Kette, auch die ja meistens vom Gegner kommt oder vom Heimteam, auch bei den Schiedsrichtern. Geh mal aufs Feld mit den Wasserflaschen, halt die Wasserflaschen hoch und wenn du in Sprechweite bist, sagst du nur Whisky, Kaffee, Wasser, hast du die Stimmung auf deiner Seite.
Ja. Und ja, das ist immer mehr als nur ein Wasserjungs.
Ich wollte gerade sagen, ne? nicht nur als Headcoach.
Genau.
Da briefe ich dann die Wasserjungs und sage, ey, immer nochmal einen Schlenker zum Referee, auch wenn er Nein sagt, dann gehst du nächstes Mal trotzdem nochmal an.
Das ist genau dieses Miteinander. Watercrew sollte es, gebe ich dir vollkommen recht, ist unsere Aufgabe nochmal darauf hinzuweisen, sollte es ein Selbstgänger sein. Aber glaube mir, die Referees nehmen auch wahr, wenn du selbst als Trainer nochmal kommst.
Ja. Absolut. Bitte, also, wir im Umgang mit Schiedsrichtern. Carsten, jetzt wolltest du noch über Wunschlisten sprechen. Ne? Nach der Saison ist vor der Saison, jetzt gehen die Off-Season-Trainings los. Jetzt brauchen wir Trainingsequipment, oder?
Oh Gott, ja. Also ich wollte mir letztens so ein Nerf-Maschinengewehr mit Tennisbällen besorgen. Gibt's leider
nicht. Was stimmt mit dir nicht?
Jetzt ist der Zeitpunkt, wo man sich das ganze Sauzeug online anschauen kann. Was gibt's denn eigentlich an neuesten Equipments? Ne?
Elektrohundehalsbänder.
Blocking-Sheets. Wir reden aber immer noch vom Footballtraining, oder?
Ja. Da hatte ich letztens bei irgendeinem Online-Händler genannt, der irgendwie irgendwas mit Lachs.com in Holland, irgendwas mit Fisch, ne? Ein Blocking-Shield am Stock.
Markus hat es jetzt gedauert, Markus
hat gedacht, ne? Lachs.com.
Das hat jetzt sehr lange gedauert bei mir, okay. Aber.
Ja, sorry, ich wollte für Forelle keine Werbung machen. So. Also, was ich gesehen hatte, ne? Ein Blocking Shield am Stock.
Geil.
Und da so, boah, brauche ich. Einfach weil es einen Stock hat.
Was habt ihr denn auf eurer Wunschliste, Markus und Olli? Was wollt ihr euch jetzt für die Offseason an Trainingsequipment kaufen?
Ich meine, sinnvoll oder jetzt, sinnlos? Wie so ein
Bälle
Stockblock
kosten jetzt gerade 120 Euro.
Im Angebot?
zwei Spieler?
Wie zwei Spieler? Das ist doch kein Trainingsequipment.
Doch.
Das ist ein absoluter Luxus, oder? Also sich Spieler einkaufen, nur damit sie fürs Training da sind.
Das hat letztens beim Training gehabt, ne? Was brauchst du an Equipment? Ich habe genug Spieler.
Ja, die Frage stellt sich für mich erstmal ganz anders. Wen trainiere ich, respektive auf welchem Niveau trainiere ich? Was ist es für ein Team? Welchen Level haben wir da? Ist es zum Beispiel, nein, pass auf, der Punkt ist ja, fängt ein Verein gerade erst an? Da habe ich sicherlich erstmal andere Sachen zu besorgen als ein 5er Blockschlitten. So, als nur als Beispiel.
Ach, 5er Blockschlitten, Sabba.
Wenn ich.
Für nur 10.
Ich hatte letzte Saison einen, Alter. Boah, geil.
So, und jetzt gehen wir mal den anderen Weg. Du bist bei einem GFL-Team. Da hast du sicherlich von vornherein schon mal anderes Equipment. Da musst du da ganz anders drüber nachdenken. Die Frage stellt sich mir erstmal, wo bin ich eigentlich? Also was nicht jetzt. Was bin ich? Was mache ich eigentlich hier? Nein, aber die Frage muss man sich ja erstmal stellen. Wenn du in einem kleinen Team bist, ganz ehrlich, also wie gesagt, Beispiel 5er Blockschlitten, da werde ich wahrscheinlich kein einziges Training 5 O-Liner im Training haben.
Richtig. Ja, an dem Beispiel kann ich mich auch gleich einhaken. Ich war jetzt letzte Saison bei den Adlern gewesen. Ich habe vorher noch nie mit Blockschlitten gearbeitet. Ob es jetzt nur einer Blockschlitten oder 5er war, ne? So wie Carsten sagt, ich habe die Leute dafür. Ne? Wird immer am Mann geübt, weil du hast es schlichtweg nicht. Und jetzt kommst du halt zu den Adlern, GFL-Team und hast einen 1er Schlitten und einen 5er Blockschlitten, habe ich erstmal rechts liegen lassen. Und dann kommt dann der OC zu mir, ey, warum bist du nicht im Schlitten? So, was soll ich denn damit? Ich möchte, dass du im Schlitten trainierst. Okay. Und seitdem habe ich dann mit dem Schlitten gearbeitet. Okay, aber jetzt, wo ich wieder bei einem Viertliga-Team bin, ne, die halt kein Equipment haben, muss ich halt wieder umdenken und kann jetzt wieder nur am Mann üben.
Ja, und die Sache ist ja auch die,
Olli, was
lohnt sich das? Lohnt sich das überhaupt, ne?
Olli, was willst du dir dieses Jahr noch an Trainingsequipment kaufen?
Also tatsächlich, es ist ja immer so eine Geschichte, da bin ich bei Markus, ne, was macht Sinn? Wir haben das Glück, dass wir relativ viel Trainingsequipment haben. Also die Schiefbahn Riders haben da einen großen Wert drauf gelegt. Wir haben, was ich vorher in keinem Verein hatte, ausreichend Stepovers, um
Alter, mehrere Positionen. 50 Stepovers, Alter, 50!
Ja, wir haben 25, glaube ich. Also, aber selbst das ist schon super. Ich finde, Hütchen sind ganz wichtig. Also das, was ich gerne hätte, ist besprochen. Also wir haben noch einen neuen Tackle-Donut, einen großen, weil wir hatten einen bisher immer für die Kleinen. Den habe ich auch gerne für die Großen genutzt, weil da musste die noch ein bisschen tiefer runter. Das war gar nicht so verkehrt. Und ich hätte gerne irgendwann mal wieder einen 1er Tackle-Schlitten. Hatten wir damals in der Panther-Jugend. Das Problem ist bei uns, wir trainieren ja häufig auf Kunstrasen. Auf Kunstrasen darfst du diese ganzen Schlittenelemente nicht nutzen. Das heißt, wir müssen dann auf das Rasenstück neben dem Kunstrasen ausweichen. Ich weiß nicht, ob der da stehen kann. Das würde ich persönlich am liebsten sehen, so ein 1er Tackle-Schlitten. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mit Stepovers, mit Hütchen, mit Handshields, bin ich total zufrieden, weil nahezu jeder Drill, den ich irgendwie machen würde, wollen müsste, würde ich damit abdecken können. So.
Um nochmal bei Markus mit einzuhaken, ne, es ist ja nicht nur Sinn, wer, was und wie viele bin ich, sondern halt macht es logistisch halt Sinn. Zum Beispiel hast du einen Container gleich neben dem Rasen oder musst du das Zeug erstmal 50 Meter schleppen oder was auch immer. Ne? Bei den Cobras müssen wir das über 2 komplette Kunstrasen einmal noch die Treppe hoch. Da macht ein Blockschlitten oder sowas keinen Sinn. Und ja, da bin ich dann auch bei Olli. 1, 2, also 5 Step-Overs wären schön, 2, 3 Shields wären schön. Ich bin ein großer Freund von Medizinbällen, aber die dann auch wieder so weit rauszutragen, ist dann auch doof. Also fallen die dann wahrscheinlich auch weg. Also rudimentär. Ne?
Ja, Panther, ich meine, jetzt haben wir hier 3 Coaches, bei den Panther tätig waren und einer, der vor Jahren mal als Gastcoach da war. Arena-Sportpark ist ein schönes Beispiel. Da sind so große Container, da sind die Sachen drin. Dann hast du da diese Mehrzweckwiese, die du im Sommer benutzen kannst, aber wenn es ein bisschen dunkler wird, ne, zack, bums, gehst du auf die andere Mehrzweckwiese, die ungefähr, ich lüge jetzt mal, 3 Sportplätze entfernt ist.
So, bring ja, da mal, in der Breite 1,5, ja.
Ne, und bring dann da mal einen Blockschlitten hin.
Nee, keine Chance.
Ne, oder diesen Pimmelkäfig da, dieses komische Ding da, ne, mit den 2 Blockschlitten dran, was keine Sau benutzt hat, weil es sau schwer war. Ne? Also ich glaube, in 3 Jahren habe ich es einmal benutzt, weil ich es lustig fand. Ne? Aber das war's dann auch. Ne? Und das ist immer so die Frage, lohnt sich die Anschaffung von dieser Scheiße eigentlich? Ne? Wie oft benutzt man das eigentlich? Ne? Wie zum Beispiel eine Ballwurfmaschine. Ne? Kostet locker 5.000 Euro.
Und geht auch gerne mal kaputt.
Und geht dann auch mal gerne kaputt, denn du findest da keinen, der irgendwie in der Lage ist, meinen Elektromotor zu reparieren. Ja. Ne? Brauchen wir das? Ne? NFL würde ich sagen, ja, A, die haben Geld, B, die trainieren verdammt oft pro Woche, verdammt oft am Tag. Ne? Und wir trainieren jetzt, wenn es hochgenommen ist, hast du ein Team, 2-mal die Woche Training, Da würde ich dann sagen, so als Kassenwart, hast einen Schuss nicht gehört.
Genau. Luxus.
Hast du nicht andere Probleme? Vielleicht Bälle oder Schuhe?
Deine Bälle sind das wichtigste Trainingsequipment überhaupt. Davon kannst du ja nicht genug haben.
Ne? Ja. Ne? Bälle gefolgt von Cones, ne? Und dann gleich Step-Overs. Ne? Und nicht, was hatte ich jetzt gesehen? Ne? Den Cut-Blockhammer. Ist im Prinzip ein Step-Over in Hammerform.
Aha, für den T-Step. Wahrscheinlich.
Nicht wirklich.
Also, da kannst du auch einfach zwei Step-Overs quer zusammen legen und dann
hast du das Tape und fertig, ja. Ne? Und da bezahlst du keine 400 Euro für, ne? Wo ich mir sage, ey, was soll denn der Scheiß jetzt? Also, ne? Also die Leute, die Football-Equipment verkaufen, die wollen verkaufen.
Naja, und die machen es auch schön und bunt und alles gut. Muss auch so sein. Ja. Und ich glaube, dass es auch Trainer gibt, die lassen sich davon locken, weil sie die Erfahrung nicht haben. Ich sag mal, je älter ein Trainer ist, desto besser ist er in der Lage, mit wenig auszukommen. Und ich glaube, das Wichtigste für einen Trainer im Football-Bereich ist, du musst improvisieren können, du musst flexibel sein, du musst vor allen Dingen mit dem arbeiten, was du hast. Und wenn du an dem Tag nur Tennisbälle und ein Handtuch hast, dann musst du eben aus Tennisbällen und Handtuch ein anständiges Training machen. So, also fertig.
Mit oder ohne Pads?
Ich bin zum Beispiel ein Freund.
Das ist jetzt die ganz gemeine Frage. Ich könnte darauf eingehen, aber es würde Zeit kosten, die wir nicht haben.
Ich bin jetzt zum Beispiel ein Freund davon, wenn es in eine Turnhalle geht, und das ist ja jetzt die Zeit, und dann benutzt du alles, was du in eine Turnhalle finden kannst.
Ja.
Von Bänken, von Kästen zu Matten zu, keine Ahnung, Trampolin meinetwegen auch noch, ja. Kann man alles machen.
Ja. Turnhalle?
Ja, das sind diese kleinen Gebäude, ne?
Also angeblich, die man zur Verfügung hat im Winter, ne?
Richtig, so mit Trainingszeug drin.
Gebäude innen?
Wo denn? Wo gibt's das?
Also in Berlin gibt's noch ein paar.
Aber keine freien für Footballer.
Ja, das ist natürlich immer ein Kampf, aber wenn man erstmal einen Fuß in der Tür hat, ja. Also wir haben den Luxus, dass wir unseren Platz, unseren Trainingsplatz, unseren unser Spielfeld, Theorieräume und die Halle alles auf demselben Gelände haben. Das ist echt purer Luxus.
Ohne Frage, das hört sich
auch gut an. Auch wenn wir es mit Fußballern und einem anderen Footballteam teilen müssen, aber wenn man es halt hinkriegt, dann ist das schon echt cool.
Ja, und die Sache, ich sag mal so, mit dem ganzen Equipment, diesen ganzen Fancy-Scheiß und so weiter und so fort, das sind Sachen, die kauft man sich entweder, weil man neugierig ist, ne, oder weil man gerade nichts anderes hat. Ich habe mir auch irgendwann mal ein Kicking-Netz bestellt und hier einen Ballhalter, ich habe den Namen wieder vergessen, ne, aber einfach nur, weil ich ein paar Sachen mal ausprobieren wollte, ne. Und welcher Coach hat sich nicht schon mal einen Ball genommen und einen Stock und dann versucht er irgendwie zu verbinden, ne? Also,
ja, das tapest das Ding halt zusammen und einen alten Lappenball, der nichts mehr taugt und dann hast du sowas.
Das ist eins der Kippen, wo ich sage, so komisch, dass es das nicht so kaufen gibt, ne? Aber egal.
Aber weißt du, jetzt mal nur ohne Spaß, das ist total einfach, wenn du einen alten Ball hast, du nimmst dir schön einen Stock und dann nimmst du dir Bauschaum.
Ja, Bauschaum.
Und dann steckst du den rein und dann machst du Bauschaum rein, dann steckt das Ding ist wie Klebe, das geht nicht mehr raus.
Ja, ne?
Wunderbar. Und der hat eine anständige Form.
Schon wieder Baumschaum. Wieso landen wir immer bei Baumschaum?
Wieso Baumschaum? Das ist kein Baumschaum, der kommt nicht vom Baum.
Ich weiß.
Bauschaum.
Bauschaum, nicht Baumschaum.
Baumschaum.
Ja, mit Baumschaum kannst du auch glatte Bälle auffüllen, ne? Das ist dann so ein Holzball, der dann fliegt. Ja, habe ich letztens auch gesehen, ne? Footballer in verschiedenen Formen, in verschiedenen Gewichtskategorien.
Ja, anders heißt also overweighted oder underweighted Footballer finde ich ist der Shit. Also da kann man eine Menge mitmachen. Oder Bälle ohne Lace, ja, also ohne Naht, gibt's auch extra zu kaufen.
Also ich sage euch eins: Ich hab hier zu Hause 4 Bälle aus Holz. Footbälle aus Holz, die wurden von einer befreundeten Drechslerei, wurden die wirklich auf Football-Maße gebracht, sind ein bisschen verschieden, da eine mal ein bisschen dicker, ein bisschen dünner. Mit denen, meine Running Backs, die Dinger sind rutschig, ja, die haben ja auch keine Lace, haben kein Leder, die haben ein gewisses Gewicht natürlich.
Schade, ich dachte, du sagst Receiver, ich hätte jetzt gelacht.
Ja, die werden auch geworfen, tatsächlich.
Achtung, jetzt kommt die Eiche.
Nein, die kannst du auch werfen, aber das ist dann tatsächlich für mich eher was im Wintertraining, nicht im normalen Training der Saison, wo du eben sagst, du trägst die Bälle, teilweise, wenn du pitcht, ja, also auch Receiver, dass sie den Ball am tiefsten Punkt fangen, dass du ein gewisses Gewicht auf den Fingern spürst. Das ist ein wunderbares Trainingsequipment. Tatsächlich habe ich diese Idee dazu übernommen mal, und zwar hatte Steffen Breuer, den ich sehr schätze, ein sehr, sehr großartiger Coach, der damals die Panther-Jugend vor mir geleitet hat. Der hatte auch so Holzstücke, bisschen rudimentär auf Footballform zerhackt, so, und die hat er auch für seine Receiver benutzt. So, und da habe ich irgendwann gedacht, okay, ja, das möchte ich in schön. So, und dann habe ich tatsächlich jemanden gefragt, kannst du mir da so ein paar Bälle machen? Der hat mir dann so vier Dinger gemacht. Total geil. Also kann ich nur sagen, was du sagst, auch eben Footbälle in verschiedenen Gewichtsklassen, hatte ich damals auch, 5 Kilo, 4 Kilo, 3 Kilo und einen, wo du so einen Stoffbezug drauf machen konntest, damit er total glitschig ist, damit du ihn nicht richtig fassen kannst. So, also auch gibt's alles zu kaufen tatsächlich.
Also ich habe mir auch privat halt nochmal so einen Weighted Ball gekauft, der ein bisschen schwerer ist, gerade so auch für Long-Snap-Training und sowas. Kannst du halt die Wurfkraft gut wirklich ausarbeiten, finde ich. Also wenn man das Geld hat, dann ist es ein sinnvolles Tool. Wenn nicht, dann lass es lieber, dann kauf anderes Zeug, so wie Cones oder Step-Over. Ja, so.
Meine größte Überraschung war, als ich mal bei Rugby-Bälle bei Decathlon bestellt habe, weil die da gerade im Angebot waren, verschiedene Größen, und du kommst an und dann pumpst du die auf und stellst fest, die wiegen ja gar nichts.
Die sind total leicht, ja.
Das ist ja richtig schlimm. Da gibt es ja einen Quarterback, also einen großen Rugby-Ball, ne, und der freut sich erstmal, dass er richtig weit werfen kann. Ne, ich rufe zwar in Düsseldorf beim Flughafen an und sage, kriege ich eine
Landeerlaubnis. Können wir unsere Bälle wieder haben?
Kriege ich eine Landeerlaubnis für das Ding? Der ist immer noch in der Luft, ne? Aber das ist herrlich, ne? Aber das ist auch schon wieder so der Punkt, wo ich sage, Spielerei.
Tja, vieles ist Spielerei, ne? Also so wie Olli gesagt hat, man braucht nur eigentlich für ein vernünftiges Footballtraining brauchst du nur ein paar rudimentäre Sachen und dann zauberst du was draus. Alles andere ist halt purer Luxus, ja.
Ja, ich meine, wir haben jetzt auch hier so Umschnallarme für die Pop-Up-Dummies. Finde ich geil. Ich meine, die kommen auch ohne klar, ne? Aber wenn ich jetzt mal so ein 1-zu-1-Coaching gemacht habe, war ich froh, dass ich die Dinger hatte, ne? Aber das ist auch Luxus.
Ich hatte jetzt auch den Luxus gehabt, das ganze Jahr über wirklich auf dem Footballfeld zu trainieren, also mit dem Gridiron drauf. Ne? Das ist was Geiles, wenn du halt gewohnt bist, halt immer auf so ein Fußballfeld immer zu trainieren, ist halt immer schwierig, immer so die Distanzen dann halt auch einzubläuen, gerade für die Receiver. Da ist es dann schon geil, wenn du wirklich immer auf so einem Footballfeld trainieren kannst.
Ja. Aber es gibt auch manchmal Sachen, die sie so verkaufen, wer
dieses Dieses selbstgefällige
Markus, was willst du Mailand, uns erzählen? Die haben alles, die haben Lasagne und so weiter und so fort und die haben alles da, ne?
Nein, also gut, ich hab ja gesagt, ich bin mittlerweile unter anderem auch bei einem kleineren Team in der Mailänder Gegend. Das ist so back to the roots, was ich total interessant finde, zurück zu den Anfängen. Wir sind froh.
Danke für die Übersetzung.
Ja, ich wusste nicht, wie gut euer Italienisch ist, von daher.
Mucho gusto.
Da bist du froh, wenn du wirklich genug Bälle hast. Und dann hast du auf der anderen Seite tatsächlich diesen Luxus, dass du in voll ausgestatteten, voll ausgerüsteten Footballstadion, respektive also Radrennstadion mit Footballfeld inklusive Markierung, Kunstrasen, komplett trainieren kannst, das ganze Jahr draußen, auch dank der Temperaturen. Das sind Gegensätze, aber ich ganz ehrlich, da geht man auch gerne hin, selbst zum Jugendtraining gucken, geht man da gerne hin. Da fühlt man sich wohl, tatsächlich. Und wenn du dann selbst als Trainer wieder auf dem Feld stehst, da fühlt man sich noch viel wohler. Macht total Spaß, kann ich euch sagen, wirklich.
Du, Markus, wann lässt du uns denn eigentlich mal Vereinskosten mal einfliegen als Gasttrainer?
Ja. Eine kleine Klinik, genau.
Ja. Ich wollte gerade sagen, wir müssen noch ein bisschen warten.
Bis ihr in der EF-Seite.
Ja. Ich wollte gerade sowas sagen. Wir sind ja nun auch, gehören ja nun auch zu den reichen Clubs der Welt. Und ja, abwarten. Also da müssen wir tatsächlich im anderen Rahmen nochmal drüber sprechen, weil die Schweiz ist näher an Italien. Ich habe schon Besuch unten gehabt von Ex-Mitstreitern aus der Schweiz. Die haben schon geschafft.
Ja, Schweiz, aber.
Die haben es geschafft. Ich denke, du lädst uns ein.
Ja, echt mal. Und außerdem sitzen hier die Pros gerade.
Oh, bitte.
Ey, komm, was du an deutschen Titeln hast, da?
Ach nee.
Verdienstkreuz.
Das ist Bullshit. Das hat alles nichts damit zu tun. Nichts mit Pro.
Aber wir können ja mal drüber reden, ob ihr mal eins, zwei Tage vor einem ELF-Spiel kommt und euch das Training und das Spiel von so einem richtigen Profiteam.
Gibt es sowas bei euch auch? Oder fährst du dann irgendwo hin, um ein Profiteam zu sehen, meine ich jetzt?
Ja, wenn ich ein Profiteam sehen will, fahre ich nach Amerika. ja, aber du weißt schon, Olli, dass die Seamen nächstes Jahr in der Elf spielen, ne?
Huch!
Nein. Sowas. Nein, aber Spaß beiseite.
Entschuldige, habe ich den Ironie-Button vergessen gerade, als ich das gesagt habe?
Nee. Aber Spaß beiseite. Da könnt ihr auch mal runterkommen und dann könnt ihr euch gerne mal so ein professionelles Training angucken und nachher ein ganz tolles Profispiel in einer wunderschönen Stadt. Das ist tatsächlich so. Also die Stadt ist wirklich schön. Ich habe schon häufiger gesagt, glaube ich. Nein, Spaß genau. Beiseite. Sollten wir angehen. Allerdings dann nicht hier auf dem offiziellen Kanal, sondern auf dem kleinen Dienstwege.
Ja, hallo, das ist hier.
Wir machen einen Podcast drüber.
Also, ja, wir machen einen Podcast drüber. Ich meine, ich fahre jetzt morgen zu Carsten, dann gucken wir uns die Elfis an und dann geht's nach Bayern, nach Dachau zu Dachau Sander und dann machen wir auch eine Klinik und dann wird hier alles verpodcastet. Was denkst du denn?
Ja, nach Dachau wäre ich persönlich auch gerne gekommen, leider geht unsere Saison im Grunde genommen ja schon nächste Woche los. Mhm.
Das ist schräg.
So viel Zeit wie ihr möchte ich mal haben, mein Gott. Was macht ihr eigentlich alle beruflich?
Und für Olli müssen wir noch einen Krankentransport organisieren nach Krefeld.
Ja, das wäre was. Aber es ist schon wirklich freaky, wenn man zu richtigen Footballzeiten Football spielt, also was die Jahreszeit angeht, weil unsere Coppa d'Italia endet in der letzten Januarwoche, am letzten Januarwochenende.
Ja gut, bei euren Temperaturen kann man auch im Winter spielen. Ja, gut, ich meine, wir nähern uns jetzt langsam an temperaturtechnisch, also, vielleicht spielen wir jetzt ja irgendwann in ein paar Jahren auch im Winter, weil der Sommer einfach zu brutal heiß wird.
Ja. Also ganz ehrlich, im Sommer sollte es eigentlich verboten werden, in Italien zu spielen. Weil das ist wirklich brutal.
Also wir hatten dieses Jahr zwei Spiele, wo wir auf dem Feld 35 Grad hatten. Fand ich grenzwertig. Also,
ja. Also von einem Spiel, also wir hatten 8 Spiele und von diesen 8 Spielen hatten wir 1 unter 30 Grad.
Boah. Ja, bescheuert.
Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, Carsten, du hast dir die Copa angeguckt letztes Jahr von uns. Ich glaube, hat angefangen an einem Freitagabend um 21 Uhr. Hat's angefangen. Weil du einfach im Sommer tagsüber, geht gar nicht. Geht ja, gar nicht. Und wenn dann Spanien, Kickoff ne? ist, wenn Kickoff ist, dann hast du immer noch 30 Grad. Das ist extrem. Und da, es wird ja nicht unbedingt kälter im Sommer, sagen wir mal so rum. Da muss man sich was einfallen lassen, weil irgendwann geht's dann zu. Es geht schon auf die Gesundheit, aber es geht dann meiner Meinung nach zu sehr auf die Gesundheit.
Die Idee ist eigentlich geil. Ich weiß gar nicht, warum wir in Deutschland nicht mal drüber nachdenken, im Sommer nicht um 15 Uhr Kickoff zu machen, sondern um 17 Uhr oder 18 Uhr.
Ja, kommt dann auch mal drauf an, ob die Plätze nur ein Flutlicht haben oder so. Ne?
Ja, im Sommer hast du bis 9 Uhr normales Licht. Also bis 9 Uhr, so definitiv. Über 3 Monate hast du definitiv im Sommer über 3, also bis 9 Uhr.
Bei den Adlern hatte ich auch vorgeschlagen, zumindest das letzte Spiel zum Ausklang irgendwie Under the Lights zu machen, aber ist leider auch nicht auf offene Ohren gestoßen.
Schade, weil das sind die Spiele, die geil sind, die Spaß machen.
Ja, vor allem auf dem Platz, den die Adler haben, dann wäre das so richtig so ein bisschen College-Style gewesen. Ja,
bei den Nightlights-mäßig oder so.
Ja, genau. Und darum ist ja auch nichts großartig. Das sind ja nur so Kleingärten und sowas. Da hätte es niemanden gestört, wenn du auf einen Abend spielst oder so. Wäre okay gewesen.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Abendspiele sowieso geil. Wir haben demnächst ein Auswärtsspiel, Samstagabend Kickoff, also jetzt im Winter, Samstagabend Kickoff um 20 Uhr, glaube ich. Finde ich voll cool.
Ja, auf jeden Fall.
Weil da ist schon dunkel, auch in Italien. Da hast du von Anfang an Flutlicht. Okay, da ist auch schon kalt. aber ich find das total geil. Und das in Europa. Hat was.
Ja.
Also der Tipp der Coach Potatoes, überleg doch mal im Sommer einfach auf den Abend zu spielen.
Genau.
Genau.
Jo. Und nicht in der Nachmittagshitze.
Nee. Exakt. Nicht in diesen verdammten, wo du vorkommst wie ein Wok.
Und vor allen Dingen, wir hätten das Problem gelöst, was wir vorhin gesagt haben, die Schiedsrichter, wenn wir Vormittagsspiele machen und abends, dann haben die Schiedsrichter genug Zeit, von dem einen Spiel zum anderen zu fahren und können trotzdem noch in Ruhe eine Bratwurst essen.
Ja gut, ich meine, es ist ja, jetzt haben wir das zweite Jahr in Folge, wo es halt wirklich brüllend heiß ist. Das wird ja jetzt ja auch nicht besser. Aber jetzt, wo wir wissen, es wird immer wärmer, jetzt sollte man wirklich mal drüber nachdenken, ob das nicht wirklich Sinn macht. Weil wie viel Spieler bleiben liegen mit Krämpfen, sind dann auch am nächsten Tag nicht wirklich trainingsfähig oder was auch immer. Das macht einfach keinen Sinn.
Ja, und vielleicht die Spielpläne auch, wie der Olli gerade gesagt hat, vielleicht einfach mal ein bisschen entzerren. Ich meine, wie oft haben wir es in den letzten Jahren erlebt, ne? Du hast mit der einen Jugend um 11 Uhr das Spiel, ne? Die Herren kommen dann so vielleicht um 13 Uhr erst an, oder ich sogar schon um 12, ne, dann hast du Platzprobleme unter Umständen, ne?
Umkleidekabinen,
ne, oder hast es denn, wie ich schon oft erlebt habe, ne, du bist quasi noch im Spiel, ne, und hinter der Teamzone stehen die Herrenspieler schon.
Weil die machen sich schon warm.
Ja. Machen sich schon warm und wollen auch schon in die Teamzone rein und da hast du den ganzen Hackmack da, ne? Du kannst unter Umständen als Jugendcoach nicht dein Team, sag ich mal, ordentlich verabschieden, weil schon die Teamzone leer geräumt werden muss, ne? Im besten Fall bist du noch das Gastteam, das andere Gastteam steht dann auch schon da.
Parkplatzprobleme.
Ne, oder andersrum, du bist halt das zweite Gastteam und denkst dir so, ey, Alter, wir müssen jetzt langsam Vorbereitung machen und so weiter und so fort.
Ja,
10 Minuten ist Kickoff.
Ne? Ja. Also,
Gut, meine Lieben.
Wir haben Probleme, du.
Ja, aber die müssen halt auch mal besprochen werden.
Apropos Probleme. Kelti, jetzt mal ohne Spaß, das Internet bei dir, ne?
Ja,
gibt es da irgendwie Chancen? Weil Fakt ist, ich habe immer gedacht, das geht nur mir so, dass ich dich so schlecht höre, aber ich sehe dann immer Carstens Gesicht, was sich so als Fratze verzerrt, in dem Moment, wo du wieder nicht zu verstehen bist. Da müssen wir eine Lösung finden, Jung.
Ja, das ist Carstens Fragegesicht.
Ihr könnt ja mal sammeln und dann kaufe ich mir eine Fritzbox, okay?
Ach, jetzt kommst du.
Was hast du denn da?
Wir machen eine Podcast-Umlage. Jeder muss jetzt Podcast-Umlage zahlen. Mindestens 30% des Nettoeinkommens.
Es liegt nur an der Fritzbox, also am Modem.
Ja, also ich hab hier meinen Internet-Test gemacht. Aus der Büchse kommt genug Saft raus. Es landet aber nicht genug beim Modem. Also das Modem verarbeitet nicht genug, es strahlt nicht genug aus.
Musst du mal die Switch verkaufen und den anständiges Modem kaufen?
Nein, die Switch bleibt hier auf jeden Fall.
Wir machen mal ein Technikgespräch morgen, ne?
Oh Gott.
Sag mal jetzt aber ohne Spaß. Also das heißt, ab morgen bist du in Krefeld?
Ja.
Okay, wie lange?
Mittwoch und Donnerstag.
Mittwoch und Donnerstag, cool. Habt ihr abends Training, macht ihr dann zusammen?
Richtig.
Genau. Ne? Einmal cool. Ladies und einmal U19, da wo irgendein Typ Headcoach geworden ist.
Ja, ich weiß, ich hab's gelesen, aber es ist okay, dass du es nochmal erwähnen möchtest. Ich find's klasse. ich wollte dir auch dazu gratulieren. Ich weiß nicht, ob ich dazu gratuliere oder was man sagt.
Beileid.
Nee, ich glaube, du hast ja schon Bock drauf, das zu machen. Das war ja dann.
Ja, ich hätte ja nicht Ja gesagt.
Ja, eben, genau.
Oh, wer weiß.
Ja, ja, so. Ja, du bist ja Headcoach. Carsten ist eigentlich so ein Typ, der kann nicht Nein sagen. Deswegen sagt er zu allem Ja.
Ach, du weißt nicht, wozu ich schon alles Nein gesagt habe.
Also ich wünsche auf jeden Fall.
Zu der Arbeit hier am Podcast, dazu hast du Nein gesagt.
Nee, ich habe nicht Ja gesagt, das ist Unterschied.
Also lieber Carsten, ich wünsche dir auf jeden Fall für deine neue Rolle und für die neue Aufgabe alle Kraft, alle Geduld und ganz viel Leidenschaft und gute Momente, weil es ist einfach toll, Teams zu führen. Aber das ist ja auch nicht dein erstes Team. Insofern wirst du da jetzt
ansonsten hol dir Tipps und Tricks bei Olli ab.
Nee, wobei ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern muss, ne, ich hatte aus meinem alten Verein mal gehört, ne, Carsten wäre ja schon Headcoach bei den Damen. Ne, das hatte ich im Januar gehört, was ja nicht stimmte, ne? Und jetzt haben die Ravens sich vertippt und haben gesagt, ne, bei meinem alten Team wäre ich Headcoach gewesen, das alte Team regt sich jetzt darüber auf. Und ich sag mir so, ja, ausgleichende Gerechtigkeit, 1:1, ne?
Genau.
Gladbach hat behauptet, ich wäre bei den Ravens Headcoach, ne? Und jetzt haben die Ravens aus Versehen geschrieben, ich wäre bei Gladbach Headcoach gewesen. 1:1.
Am Ende hört immer nur jeder das, was er hören will.
Richtig.
Gruselig.
Ich fand's ehrlich.
Auf jeden Fall auch von mir. Viel Spaß in erster Linie, viel Erfolg, viel Geduld, ja. Aber Jugendarbeit, enjoy. Macht schon Spaß. Vor allen Dingen, wenn man, da kannst du uns beide hier fragen, also Olli und mich, vor allen Dingen 10, 15 Jahre dann teilweise danach, wenn man die Leute wieder trifft mal.
Hey, ich war auch Jugendtrainer.
Ich habe ja erzählt, ich war beim Junior Bowl in Düsseldorf. und habe da tatsächlich einige meiner Ex-Spieler, unserer Ex-Spieler, gesehen. Und es ist
besser als die Ex-Frauen.
Ein komisches Gefühl, wenn du sie als 19-jährige Seniors verabschiedest und siehst sie dann als 31-jährige gestandene Männer wieder.
Vollbärtige Familienväter.
Verdammt. So ungefähr. Ja, nicht ganz, aber so ungefähr. Nein, es war
so richtig geht's, geil. So geht es mir ehrlich. Im Prinzip in Krefeld. Ne? Ich habe da auch ein paar ehemalige Spieler, als ich noch bei den Tomahawks war, die jetzt da Coaches sind. Bei den Herren.
Habe ich jetzt gerade auch bei den Cobras. Ne?
Cool. Das,
da habe ich Jungs trainiert und jetzt sind sie Männerspieler und ich trainiere sie jetzt wieder. Ja,
so. Oh nein, der schon wieder nein!
Und den einen bilde ich dann halt noch mit zum Trainer mit aus.
Also. Habe ich ein Déjà-vu oder was?
Ja.
Aber ich bin extra älter geworden, damit ich nicht sehen muss.
Nee, aber ich habe das Internetproblem auch schon bei meiner Frau platziert. Jetzt muss man halt mal gucken, Argumente und so, ne? Jetzt, nachdem ich mir teures Spielzeug für den Podcast gekauft habe.
Du, aber ich sag mal so, aus eigener Erfahrung, ne? Mach das neu, solange du noch alt genug, noch jung genug bist, um den Scheiß zu verstehen. Ich habe letztens für eine Verwandte da Vodafone neu gemacht und bin selber fast verzweifelt. Ne? Wenn ich mal vorstelle, ne? Wir sind bald irgendwann mal über 60 und verstehen den neuen Shit nicht mehr. Um Gottes Willen, besorgt er so schnell wie möglich neues Internet, dass es lange halten möge.
Du meinst so wie jetzt bei Markus.
Sagt, musst du nur den Bildschirm freigeben, dann machen die anderen
das. Dankeschön!
Deutsche Glasfaser, jawohl.
Jawohl, aha. Das läuft in Deutschland, ne? Internetflächenland. So. Gut, meine Lieben. Ich glaube, jetzt kommt nichts mehr Sinnvolles bei rum, ne?
Schöne Runde. Die Stunde ist vorbei, ja.
Ja, war ein schönes Gespräch. Es war schön, wieder euch dabei zu haben. Markus, wie geht's dir am Nacken? Du warst das letzte Mal auf dem Konzert. Bist du heil rausgekommen?
Ich war auf dem Konzert, richtig. Und bin heil rausgekommen und habe beschlossen, jetzt, wo man wieder gehen kann, ich gehe jetzt wieder öfter auf Konzerte, weil es ist schon schön.
Unser Altrocker.
Ja, es ist tatsächlich so. Vor allen Dingen, da ich jetzt festgestellt habe, da in Mailand von unserer Wohnung die beiden besten Locations zu Fuß so 15 bis 20 Minuten entfernt sind, wo die ganzen Rockbands hinkommen, also die großen, die in Hallen oder Open Air spielen natürlich nicht, aber die ganzen Rockbands, da kann ich 15, 20 Minuten, laufe ich zu den Locations hin.
Nice.
Geil. Achso, und ich dachte, du läufst zur Scala.
Oh. Flanierst.
Okay, kein Kommentar.
Markus wird Groupie. Okay. Gut, meine Lieben, das war der Five Guys Talk zum Hauptthema German Football, German Bowl, so. Und hoffen, dass es mal besser wird. Wir haben über Schiedsrichter gesprochen, warum Olli da immer so schnell Puls kriegt. Ich fand, du warst heute sehr aufgeregt, Olli. Hast du irgendwie deine Tabletten umgestellt oder?
Ich krieg gerade ganz viele wegen der OP vielleicht, aber nee, eigentlich bin ich viel ruhiger gerade.
Ruhiger, okay.
Hauptsache keine gelben Tabletten, glaubt dann Tilda.
Schätzelein, es gibt eher die Farbe. Nein, es gibt einfach Themen, die einen mehr beschäftigen als andere. Es ist so.
Ich dachte, du wärst so ein Konfliktmanager und wärst eigentlich so ein ruhiger, ausgeglichener Typ.
Ja, entschuldige mal, ich kann doch, wenn ich hier irgendwie sitze und liege, kann ich doch mal ein bisschen eskalieren. Ist doch besser, als wenn ich eskaliere, wenn ich Menschen vor mir habe.
Ja, aber ich glaube, Olli, das lag jetzt nicht am Liegen, das lag eher am Thema, oder?
Das Eskalieren, nein.
Das Eskalieren.
Also, Jungs, ich bin noch nicht eskaliert hier. Was erzählt ihr für ein Blödsinn? Macht das Ende hier jetzt hier, reicht.
Ich dachte, mein Weißabgleich war kaputt. Also rum oder rum.
Du kommst aus Norddeutschland, du bist ja quasi aus der Haut gefahren.
Ich kann bestätigen, er hat relativ ruhig noch über das Thema gesprochen.
Okay, dann müssen wir mal
ein Thema finden. Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch.
Wir müssen ein Thema finden, wo wir Olli mal richtig rauskitzeln. Aus der Komfortzone. Okay, meine Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, euch Zuhörern da draußen auch eine schöne Zeit. Wir hören uns dann nächste Woche. Wir werden einen Reisepodcast anstalten, wo Carsten und ich on the road sind. Ihr habt es ja schon mitbekommen, von Düsseldorf nach Dachau, wo wir eine Klinik geben. Und da werden wir dann vor Ort dann auch noch den ein oder anderen interviewen. Patrick, vielen Dank für deinen Audiokommentar. Vieles Media, wir verlinken dich. Und
Die Coach Potatoes.